Was macht eigentlich Stevino? Dieser Typ von früher, der Alimaniac gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, Mann, pass auf, ich sag dir was, er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal, ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Ich scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist Stevino Talks, genau das ist Stevino Talks, genau das ist Stevino Talks, Stevino Talks.
Nimm einfach mal auf und lass die Community daran teilhaben, wie ich Wassereis esse.
Das ist schon eine richtig gute Idee auch, ne?
Alter, wie
ich glaube, alle beteiligten Leute werden das auch wertschätzen.
Wie schnell das schmilzt, Alter. Das ist krass.
Vielleicht, weil es wärmer ist als für das Eis notwendig.
Digga, bei uns sind 18 Grad, no shit.
Ja, aber das ist ja egal. Also sobald du halt eine höhere Temperatur hast, findet ja der Temperaturaustausch statt. Und du hast ja trotzdem die Oberfläche des Eises.
Jetzt kommt wieder der Physiker, Alter.
Was kann ich dafür, dass du keine Ahnung von Thermodynamik hast?
Das ist krass.
Nix.
Das hat vielleicht 5 Minuten draußen gelegen. Maximal.
Ja.
Liebe Community, steht ihr auch so auf Wassereis wie ich?
Falls ja, gebt mal einen Daumen nach oben. Und lasst ein Follow da oder so. Oder, hä, was? Falls ja, kauft euch einfach mal ein Wassereis. Geht mal in den Kiosk und fragt mal, ob da ein Wassereis ist für euch.
Habe ich schon als Kind geliebt.
Echt?
Wassereis war das Allergeilste immer.
Aber so direkt vom Kiosk auch?
Ja.
Wirklich?
Okay. Hat damals irgendwie ein paar Pfennig gekostet nur.
Und ich kannte damals nur diese Kratzeis-Dinger.
Ja, da sieht man mal, dass ich wieder 100 Jahre älter bin als du.
Ja, ne? So.
Ich glaube, die haben 10 Pfennige damals gekostet, Wassereis.
10 Pfennige, Alter.
Dann war ich der König. Okay, lass uns über Fußball reden, Bruno.
Vom Wassereis auf jeden Fall.
Ja. Wollen wir über Fußball reden oder willst du noch weiter in der Wunde rumstochern?
In der Wunde des Wassereises? Also ich hoffe ja, dass wenn du das Wassereis gegessen hast, da gar keine Wunde mehr übrig ist, ehrlicherweise. Weil, also,
Bruno, wir wollen über Fußball reden.
Die Community schaltet schon wieder ab. Ist doch kacke. Okay, ja, schönen guten Tag, liebe Community. Ich bin's der Bruno und wir reden hier über Fußball.
Bruno, ich habe
ein bisschen Schiss. Bundesliga steht nämlich wieder an.
Ja, zum Glück. Das ist auf jeden Fall sehr positiv.
Das ist definitiv positiv, ja, weil also ohne Bundesliga-Fußball macht alles schon mal ein kleines bisschen weniger Spaß, muss man klar sagen.
Das bin ich ausnahmsweise mal mit dir einer Meinung, was Fußball angeht.
Ist das sonst nicht häufig so, sagst du?
Wir haben immer unterschiedliche Meinungen zu allem.
Ja, also wenn, haben wir wahrscheinlich häufiger mal unterschiedliche Ansichten. Dass immer nur alles unterschiedliche Meinungen sind, weiß ich gar nicht, weil also meine Perspektive ist halt häufig einfach eine andere. Daraus ergibt sich dann vielleicht auch häufiger was anderes.
Du denkst halt, du bist was Besseres, ne?
Nee. Also wenn du mir irgendwann mal zugehört hättest, ist das wirklich das Einzige, was ich nie denke, dass ich irgendwas Besseres bin.
Ach komm, jetzt reicht's.
Hab schon wenn ich Spiele gewonnen habe, hab mich Leute mal gefragt, so, ey, bist du jetzt der Beste? Und ich so, nee, ich habe einfach nur ein Spiel gewonnen. Ich bin nicht besser als irgendwer anders.
Oh Gott. Was ist das denn für ein Mindset?
Ist einfach so.
Whatever. Also, ihr Lieben, wir gucken in diesem Podcast-Special auf die kommende Fußballsaison. Und
möchte euch einladen, auch beim Bundesliga-Manager-Spiel mitzuspielen, vor allen Dingen.
Ja. Bruno, hast bist du eigentlich schon in der Liga drin?
Sowieso machen
ja, ne?
Ja, natürlich, klar.
Vom letzten Saison hast du, glaube ich, schon mitgespielt, ne?
Ich bin irgendwann, als du das mal angefangen hast, irgendwie öffentlich zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das vor 2 oder 3 Jahren schon war. Ja. Und dann fairerweise immer so 1-2 Spieltage oder so einigermaßen reingeguckt, weil das Prinzip hat mich dann so ein bisschen verstört. Ich bin halt mehr so ein Fan von so NFL-Fantasy oder wenn was früher halt, was ne, realen Fußball hier angeht, eher so ein Comunio-Thema oder halt das Kicker-Manager-Spiel. Das hat's für mich immer ein bisschen mehr gemacht. Aber das hier ist ja wirklich so ein Hybrid irgendwie, ne?
Ja.
So ein Konstrukt von, du musst zwar irgendwie da bleiben, aber alle können trotzdem alle Spiele haben und so, und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Hat sich bei mir noch nicht so festgesetzt, dass ich da wirklich dann auch immer ein ganzes Jahr oder sogar mehrere Jahre gehuckt wäre.
Hättest eh keine Chance gegen mich, weil ich bin echt gut darin. Wie dem auch sei, es wird wieder ein harter Kampf werden an der Spitze. Ich hoffe, ich kann an die Erfolge der letzten 2 Saisons anknüpfen. Bin ich jeweils 4. geworden. Letzte Saison hat es richtig wehgetan, weil ich da sehr lange an der Spitze war.
4. ist schon Erfolg für dich.
Ja, in diesem Fall schon, weil das Niveau halt so hoch ist da. Und ja, zumindest anfangs immer 100 Leute oder über 100 Leute mitmachen. Und das Prinzip ist ganz einfach, falls ihr noch drüber nachdenkt. Du hast ein gewisses Budget, kannst dafür die Spieler kaufen, die du meins kaufen zu müssen für den Spieltag, weil du davon ausgehst, dass sie gut performen werden. Beispiel, wenn Frankfurt gegen Werder spielt am ersten Spieltag, kann man davon ausgehen, dass Frankfurter Punkte machen werden. Also habe ich mir 3 Frankfurter in meine Startelf geholt.
Ich auch.
Maximal 3 pro Mannschaft. Und die werden wahrscheinlich Punkte machen gegen Werder, was momentan völlig von der Rolle ist in allen Bereichen. Und so weiter und so weiter. Man kann jeden Spieltag 5-mal traden. Das heißt, du kannst 5 Spiele, oder was, 4-mal?
Nee, 5. Also hat 5, er mir, ne, jedenfalls gerade gesagt, dass, ja, ich, genau, das auch nochmal aktualisiert habe.
5-mal traden, aber also ich komme damit fast nie aus. Ich muss immer irgendwie jemanden drin lassen, den ich eigentlich nicht drin lassen will. Also 5 ist, gerade wenn man jeden Spieltag wechselt, relativ wenig, ehrlich gesagt.
Also wenn, naja, müsste man sich trotzdem schon auf, also das ist jetzt jedenfalls so meine Strategie ungefähr, weil das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen, man hat dann eben nicht 11 Kaderplätze, sondern man hat 15. Und die sind auch allesamt gültig, muss man klar sagen. Also wenn irgendein Spieler, den ihr jetzt nicht in die Startaufstellung eigentlich gepackt habt, letztendlich der auf der Bank ist, der aber dann mehr Punkte macht, dann wird der reinrotiert automatisch.
Automatisch
vor allem. Was in dieser Liga, ja, drin ist. Ich nehme an, da gibt's auch noch Sachen, das irgendwie sonst ein bisschen manueller einzustellen, aber hier wird das jetzt so gehandhabt und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Sodass auch wirklich jeder einzelne, ja, Spieler, den ihr halt irgendwie mit dem ganzen Budget kauft, auch zählt. Das ist wichtig. Und ja, von Spieltag zu Spieltag könnt ihr halt maximal 5 Leute wechseln, ne? Also da müsst ihr dann auch schon gegebenenfalls immer so ein bisschen gucken, dass das natürlich vom Budget her dann wieder passt. Und dass ihr trotz alledem, wenn ihr jetzt schon zum ersten Spieltag einsteigt, idealerweise, dass ihr dann einen Stamm habt, mit dem ihr euch allgemein relativ wohlfühlt. Und ich finde, das kann in dieser Saison auch relativ gut funktionieren, weil, und das ist ja in den letzten Jahren auch in der Bundesliga immer so gewesen, und das ist auch ein Trend, der wird sich auch in den nächsten Jahren, glaube ich, fortsetzen, da sowieso schon einigermaßen klar ist, wo Vereine am Ende landen können. So, da wird es jetzt nicht immer die größten Überraschungen geben, weil einige Prinzipien sind einfach festgesetzt durch, kann man schon sagen, Wirtschaftlichkeit.
Genau.
Insofern könnt ihr da auch schon eigentlich zu Beginn des, ne, ersten Spieltags halt gewisse Wetten abgeben, welche Spieler und welche Mannschaften tendenziell besser spielen werden als andere.
In jedem Fall könnt ihr ganz leicht joinen. Ihr müsst einfach auf meinem Blog bei der Suche Bundesliga eingeben. Dann seht ihr die News irgendwie, Bundesliga geht wieder los, unser Tippmanager-Spiel auch. Weil ihr könnt nur noch über den Link beitreten. Das haben sie verändert. Das heißt, ihr müsst auf den Link treten, um unserer Liga zu joinen. Und das macht sehr viel Spaß. Also es macht mir wesentlich mehr Spaß als zum Beispiel unser Tippspiel, wo ich jede Saison jetzt wirklich abstinke, weil ich immer nur noch die Werder-Spiele gucke. Aber bei diesem Manager-Spiel bin ich echt gut und werde wieder mit den üblichen Verdächtigen um den Sieg kämpfen, hoffentlich. Vielleicht stinke ich auch diese Saison komplett ab. Aber ja, ich war in den letzten Saisons immer sehr stabil, was das angeht. Aber jetzt ist Bono dabei, ne? Jetzt muss ich mich natürlich warm anziehen, so richtig.
Ja, noch nicht, ne? Es ist erst noch August, also T-Shirt reicht, würde ich schätzen.
Bono, wir wollen ein bisschen über die neue Saison reden. Normalerweise würde man denken, alles so wie immer, Bayern München wird deutscher Meister, keine Ahnung, wer Zweiter wird. Da gibt's so einige Kandidaten. Ich habe ja zum Beispiel, bin ja der Meinung, dass mit Ole Werner RB Leipzig jetzt mal einen vernünftigen Trainer hat und dass der mit Leipzig viel erreichen wird diese Saison. Ich habe sogar beim ersten Spieltag jetzt bei Bayern gegen Leipzig, habe ich sogar unentschieden getippt, womit keiner rechnet eigentlich.
Kriegst eine ultimativ gute Wettquote da drauf.
Ja, genau, eben, kriege ich auch. Habe schon überlegt, ob ich da Geld setze, mache ich aber nicht, weil ich Geld immer verliere. Das ist mein Tipp für, wird diese Saison überraschen. Ich glaube, Ole Werner hält die Leute da zusammen. Und wie wichtig Ole Werner war und wie dumm Werder Bremen ist, alles einzureißen, was er in kurzer Zeit in den letzten Jahren aufgebaut hat, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Wir reden natürlich gleich noch intensiver über Werder. Aber was sind denn für dich die Mannschaften, die das Potenzial haben, in dieser Saison zu überraschen? Also abgesehen von Leipzig, was du ja komplett anders siehst, ne?
Genau, ja, Leipzig sehe ich sogar eigentlich konträr zu dir. Aber das wäre ja dann, wenn eine negative Überraschung, da können wir ja dann sowieso nochmal drüber reden. Deutscher Meister wird wahrscheinlich erstmal die Bayern. Auch das können wir an der Stelle wahrscheinlich abhaken. Da gibt's jetzt nicht so viele andere Mannschaften, die von sich sagen, jo, wir möchten jetzt gerne die große Konkurrenzsituation schaffen. Und ich würde es auch keinem anderen Team gerade so sehr abkaufen, dass die sich als, sagen wir mal, primär in dieser Lauerstellung gerade begreifen. Also eine ganz klare Nummer 2 kristallisiert sich für meine Begriffe gerade auch nicht raus. Aber wenn es um positive Überraschungen geht, dann können wir mal die letzte Saison noch so grob Revue passieren lassen und gucken mal so, was gibt's da so für Teams, die vielleicht nicht so richtig überzeugen konnten und die jetzt aber auch gerade im Sommer vielleicht den einen oder anderen Umbruch gemacht haben. Und da stechen für mich 2 Mannschaften vor allen Dingen ins Auge. wenn es darum geht, auch Tabellenplätze signifikant zu verbessern. Das ist erstmal die TSG aus Hoffenheim. Unabhängig davon, ob man diesen Verein, dieses Konstrukt, was auch immer das ist, wobei mittlerweile ist das schon gar nicht mehr so konstruktig, wie man das allgemein bewerten möchte, so kann man es auf einer sportlichen Ebene schon sagen, das war schon eine Mannschaft, die in den letzten Jahren sehr in der Bundesliga dahingedümpelt ist. Ob schon sicherlich das Potenzial auch immer bestand, oder zumindest eine ganze Weile lang, dass man mal gedacht hat, jo, TSG Hoffenheim kann eine Mannschaft sein per se, die in der Bundesliga um internationale Plätze mitspielt, was sie auch jahrelang ja gemacht haben. So sind sie letztes Jahr vor allen Dingen sehr, sehr knapp einfach dem Abstieg entkommen und haben jetzt groß reine gemacht einfach im gesamten Verein. So, die haben jetzt, und das ist so ein bisschen Running Gag, dass das TSG aus TSG Hoffenheim mittlerweile für Turngemeinschaft Sturm Graz steht, weil nahezu der komplette Verein von Sturm Graz eigentlich mittlerweile in der sportlichen Leitung der TSG aus Hoffenheim beheimatet ist und sich jetzt auch in diesem ganzen Kader komplett alles verändert hat. Also die spielen fast mit einer komplett neuen Startelf im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr hatten. Und das ist dann eben dann doch auch in dieser Radikalität recht untypisch. Da hat man dann eben dem neuen Trainer, oder jetzt nicht mehr so neuen Trainer, aber der schon letztes Jahr mit tätig war, Christian Ilzer, der vorher auch mit Sturm Graz mal österreichischer Meister wurde und so weiter, hat man da jetzt einiges an die Hand gegeben, um das spielen zu können, was er auch gerne spielen möchte. Und da hat definitiv ein neuer Geist Einzug gehalten. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die TSG aus Hoffenheim nächstes Jahr auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass sie direkt ins internationale Geschäft kommen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen utopisch. Aber irgendwas so von, weiß nicht, vielleicht so Platz 9, Platz 10 halte ich für einigermaßen normal. Und das wäre, ne, verglichen an dem, was wir letztes Jahr von denen gesehen haben, auf jeden Fall eine positive Überraschung, würde ich sagen. Und das zweite Team, das mir relativ klar auffällt, ist auch wieder eins, das aus dieser ähnlichen Sympathieriege kommt, und zwar der VfL Wolfsburg. Eine Mannschaft, die finanziell eh schon fast immer über allen möglichen anderen Mannschaften schwebt, einfach weil die mit dem Konzern VW einen Sponsor haben, der ja auch schon definitiv dafür sorgt, dass man den gesamten Verein VfL Wolfsburg mittlerweile kritisch sehen kann und muss, weil sich ja auch das Bundeskartell da mittlerweile eingeschaltet hat und die gesagt haben, ey, so wie ihr euren Verein hier finanziert, ist das nicht mehr im Rahmen von, ne, Kartellrecht, von Marktwirtschaftlichkeit, wie man das sonst in der Bundesliga zulassen würde. Weil die einfach, die kriegen halt ein Sponsoring von irgendwie 80 Millionen und alles, was gegebenenfalls noch, ne, am Ende der Saison negativ beim VfL Wolfsburg da ist, gleicht VW einfach aus. So eine Situation gibt es sonst nur in Leverkusen. Das ist, andere Vereine sind da schon seit Ewigkeiten pleite. Aber der VfL Wolfsburg hat immer schon auch einen relativ großen Grundstock gehabt, eigentlich auch als an talentierten Spielern. Sie haben einen sehr, sehr großen Kader. Haben jetzt auch mal einen vernünftigen Trainer rangeholt, der zumindest mal mit einer Spielphilosophie um die Ecke kommt. Mit einer, der mir auch, die ich relativ gut finde, von Go Ahead Eagles, kommt also aus den Niederlanden mit Paul Simonis. Und so holländischer Fußball wäre sicherlich was gar nicht so verkehrt ist, weil eben auch trotzdem im Kader vom VfL Wolfsburg relativ viele technisch veranlagte Spieler vorhanden sind. Und da im Umfeld sowieso immer Ruhe herrscht, weil da ist halt Wolfsburg, da ist halt nichts. Die spielen auch nicht jetzt international Fußball. Klar, sie haben trotzdem einen Haufen Nationalmannschafts- oder, ne, Nationalspieler in ihrem Kader. Das heißt, die Qualität ist da auch vorhanden. Ich gehe davon aus, dass der VfL Wolfsburg nächstes Jahr oder jetzt in der jetzt kommenden Saison auch wieder um internationale Plätze mitspielt. Und das ist dann auch wieder gemessen an dem, was sie in den letzten Jahren gehabt haben, glaube ich, auch eine sehr, sehr positive Überraschung. Das wären also so meine Calls.
Eigentlich ist es eine Sauerei, ne? Der Verein war in den letzten Jahren sportlich nicht erfolgreich, hat aber jede Saison 80 Millionen zur Verfügung. Ja. Da, ich finde, da müsste man auch mal noch dazwischen mehr, hauen. Ne? Ja, aber Millionen, das kann doch nicht das sein. Das ist doch. Ja. Das ist doch ungerecht irgendwie. Alle müssen vor allem wie Werder Bremen müssen sich über Überraschungen und über Leistungen das hart erarbeiten. Und
dafür VfL muss Frankfurt jeden Sommer muss irgendwie einen Stürmer verkaufen für das Geld, ne?
Also. Ja, wirklich, ist schlimm. Aber wie kann das sein? Also das ist doch, ich finde es gut, dass da mal irgendwie dazwischen gehauen wird. Es kann doch nicht sein, dass jemand irgendwie sportlich unerfolgreich ist und trotzdem jede so 80 Millionen hat. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht richtig sein.
Ist es ja auch nicht.
Na gut, machen die ganzen Scheichsvereine genauso, ne? Von daher ist das wohl egal. Interessiert wohl keinen so richtig.
Solange die Leute, die oben sind, weiterhin von dem gesamten Ding profitieren, drücken die da gerne das eine oder andere Auge zu. Und das erregt dann ja vielleicht auch mal irgendwann das Ärgernis von sowas wie dem Bundeskartellamt. Und die schlagen dann da mal rein und sagen mal, ey, 50+1-Lösung ist vielleicht dann eben bei solchen, wieder, ne, Anführungszeichen, Vereinen, nicht unbedingt erfüllt und muss dementsprechend halt als Regularie irgendwie der DFL entweder überarbeitet oder dann halt, ja, anders genutzt werden. Mal gucken, ob da auch was bei passiert, aber ich glaube erstmal eher nicht, weil, warum? Ist ja bei Leipzig und so auch nicht anders.
bin immer noch sauer, dass ihr uns unseren Nummer 1 Torwart geklaut habt, um mal wieder irgendwie jetzt in andere Richtung zu gehen und auf die SGE zu gucken ein bisschen. Und das nur für, was haben wir jetzt gekriegt? 3, 4 Millionen oder so? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau.
Keine Ahnung. Also es gibt unterschiedliche Berichte, ja, die irgendwie was sagen. Entweder irgendwas 4 Millionen, 5 Millionen, so erstmal als Mindestablöse. Vielleicht kommen noch halt ein paar hunderttausend irgendwas mit drauf, als Boni, als was weiß ich was für Prämien, was dann erfüllt sein muss. Keine Ahnung. Aber ja. Ne, also es scheint erstmal von außen betrachtet auf jeden Fall was vergleichsweise marktwertgerechtes gewesen zu sein, ja.
Für viele in Bremen, also viele Core-Fans in Bremen waren eh der Meinung, dass Mio Backhaus der bessere Torwart ist. Und das sagt ja auch jetzt im Abschiedspost, sagt zumindest Cetera, dass der ein Riesentalent ist und dass man ihm beistehen soll als Werder-Fan. Ist er auch. Und ich bin super gespannt, was das zumindest angeht. Ansonsten habe ich mal auf eure Aufstellung geguckt. So richtig viel. Was habt ihr so gekauft in dieser Vorbereitung an Spielern? Ihr habt große, ganz viel Geld, wie immer, durch eure Abgänge verdient.
Ja, das ist schon tatsächlich relativ faszinierend. Und mit ihr muss man, glaube ich, auch mal an der Stelle sagen, für die Leute, die es nicht wissen. Also ich bin ja bei der SGE, auch als E-Sportler jetzt schon seit ein paar Jahren, also dementsprechend einigermaßen involviert auch in dieses ganze Vereinsgeschehen. Insofern zumindest, als dass ich regelmäßig mal mit mehr Leuten noch drüber rede, als dass das vielleicht bei den anderen Leuten der Fall ist. Und da ist in Frankfurt schon, da ist man schon einigermaßen stolz drauf, auch kann man sagen, glaube ich, auf die geleistete Arbeit aus den letzten Jahren, weil man einfach es geschafft hat, als ein standardmäßiger Bundesliga-Verein, der auch mal vor jetzt 10 Jahren noch vorm Abgrund stand, halt wirklich durch extrem gutes Wirtschaften in der Situation zu sein, dass man letztes Jahr das erste Mal in der Bundesliga überhaupt auch mal Dritter wurde und damit direkt auch über die Liga in die Champions League einzieht, nachdem man in den letzten 5 Jahren sowieso durchgängig auch wieder international gespielt hat. Und ja, einfach eine Phalanx durchbrochen scheint, ne, durch dieses ganze Wirtschaftsgebaren, was nicht unbedingt immer ersichtlich ist, weil stetig eigentlich jeden Sommer auch gedacht wird, okay, wir geben jetzt wieder unseren besten Stürmer ab, wieder für zig Millionen, irgendwas zwischen 50 und 100 hat man, glaube ich, in den letzten 5 Jahren fast immer eingenommen für irgendeinen Spieler, den man verkauft hat. Das ist auch ganz interessant und dann natürlich auch immer noch ein paar andere hinterher, weil je nachdem, wie die sich entwickeln und wohin die gehen und sowas. Und trotzdem ist die sportliche Leistung dann immer noch besser geworden, während man selber nie einen Transfer getätigt hat, der jetzt überhaupt mal 30 Millionen gekostet hätte als Beispiel. Und so hat man das auch in diesem Sommer wieder gehandhabt. Das, glaube ich, das teuerste, was wir jetzt ausgegeben haben, sind am Ende maximal 25 Mille für, ich glaube sogar Ritz Doan, den man von Freiburg geholt hat, nachdem man eben Hugo Ekitike jetzt erstmal wieder für 90 Mille plus zu Liverpool verscherbelt hat. Und das ist dann halt schon relativ krass. Und ansonsten den direkten Ekitike-Ersatz einfach aus Mainz geholt hat mit Jonathan Burkhardt, der auch die Bundesliga Transfer. Ja sowieso schon relativ gut kennt, der die letzten Jahre ja auch schon Kapitän war sogar bei Mainz 05 und in der Bundesliga auch, wenn er denn mal einigermaßen verletzungsfrei geblieben ist, sehr starke Leistungen gezeigt hat. Bei einem Verein, der ansonsten jetzt nicht so richtig viele andere qualitativ hochwertige Spieler um ihn herum hat. Und da verspricht man sich dann eben natürlich auch so ein kleines bisschen den Bonus dann für Eintracht Frankfurt, dass man sagt, ey, man hat jetzt einen richtig guten, schon einen gestandenen Bundesligaspieler, trotzdem erst 24 oder was, ne, und als Kapitän irgendwie dahergeholt, der kann eigentlich sogar nochmal einen Sprung machen, eben weil er diese Qualität jetzt um sich herum hat und jetzt auch das erste Mal Champions League spielt und bla bla. Und natürlich ist das auch perspektivisch wieder eine Hoffnung auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft, bei der, sag ich mal, auch so ein richtig guter, gestandener Stürmer, der ein bisschen mehr kann als einfach nur vorne drin stehen und hoffen.
Bei den, wow, der das ist schon wieder der Füllkrug-Flame, fuck you, nee, Mann.
Nicht nur, aber guck mal, Tim Kleindienst oder sowas erfüllt das ja auch.
Ja,
so,
stimmt.
Und trotz alledem haben wir immer gesagt, ja, so, auch so ein Stürmertypen braucht's und so. Und ich bin halt der Meinung, braucht's eigentlich nicht. Und das ist, ja, und Jonathan Burkhardt kann eben definitiv da mehr. Und wenn er dann letztendlich sich hier tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr entwickelt, haben dann eben auch alle Beteiligten was davon. Und das ist dann schon geil. Der große andere Vorteil jetzt von Eintracht Frankfurt in diesem Sommer ist, glaube ich, eher gewesen, dass man auch darum herum jetzt nicht viele andere Spieler abgegeben hat. Also das Grundgerüst, das man schon in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut und versucht hat, eben durch Entwicklung und so weiter zu verbessern, das steht ansonsten noch genau so. Und nur, dass man halt Ekitike dann jetzt abgegeben hat, dafür ist dann Burkhardt drin und Ritz Doan ist auch noch mit dabei. Aber alle anderen drumherum sind weiterhin da. Also ein Hugo Larsson ist dabei, ein Robin Koch ist dabei, Nene Braun, von dem man vielleicht auch noch erwarten kann, dass er nochmal auf den Nationalmannschaftszug aufspringt.
Ist er momentan verletzt oder warum? Weil der gar nicht auftauchte in der Kicker, in der Bundesliga 11.
Ich meine, der ist gerade angeschlagen. Ich meine, der ist gerade angeschlagen, ja. Aber das ist halt, trotz alledem, ne, das sind halt so diese ganzen Faktoren, die auch dazu führen, dass dieses Umfeld bei Eintracht Frankfurt gerade auch relativ euphorisch ist und dass man schon auch guter Dinge ist, so eine grob gesagt wieder Top-6-Platzierung in der Bundesliga im nächsten Jahr erreichen zu können.
Ist auch realistisch, denke ich. Ja.
Halte ich auch für realistisch.
Aus neutraler Sicht auch, ja.
Und klar, jetzt gibt man gerade Kapitän Kevin Trapp ab. Ist jetzt, ne, relativ aktuell sogar. Der möchte halt gerne wieder nach Paris. Oder beziehungsweise, dem wurde jetzt schon im Rahmen des Trainingslagers gesagt, ey, wir haben hier eine Nummer 2 hinter dir, die ist auch schon seit anderthalb Jahren da, das ist Kawa Santos, der, ne, brasilianisch ist eben und jetzt 22 oder was, hat auch schon in der letzten Saison häufiger mal gespielt, gerade wenn Kevin Trapp ausgefallen ist. Und da hat man schon gesagt, ey, übrigens, ne, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich musst du halt hinter dem Platz nehmen. Und das ist dann eben für einen Kapitän und einen hochgedienten Spieler, der jetzt hier über 10 Jahre irgendwie bei Eintracht Frankfurt war, auch mal Nationalmannschaft gespielt hat, der hier mit UEFA Cup gewonnen hat und alles, ist das halt schon auch eine Ansage. Und der hat dann trotzdem halt, ja, einfach ein relativ simples Angebot gekriegt, nochmal nach Paris zu gehen, wo auch irgendwie seine Freundin arbeitet. Und er war auch schon mal in Paris, also damals dann halt bei Paris Saint-Germain und nicht beim Paris FC, aber ist auch egal. Da verdient er nochmal ein paar mehr Geld, würde ich fast sagen, um es sehr, sehr salopp irgendwie zu formulieren. Und dann holt man sich eben dann eine Michael Zetterer noch mit ran.
Hat zweiten Torwart wohlgemerkt, ne? Dass er das auch macht, verstehe ich
ja nicht. Ja, wobei, wahrscheinlich nicht, weil ihm gesagt wurde, pass mal auf, du bist hier zweiter Torwart, weil wahrscheinlich macht man es nicht ganz so, aber es ist so ein Thema von, man wird ihm gesagt haben, pass mal auf, Kawa Santos ist gerade noch, der muss gerade noch Wiederaufbau betreiben, der wird erst zum maximal im dritten Spieltag oder sowas eingreifen können. Das heißt, ein paar Spieltage hat Michael Zetterer jetzt einfach mal so. Und der wird auch zwischendrin wahrscheinlich mal spielen, weil der kann dann auch mal Champions League spielen oder DFB-Pokal oder weiß der Geier. Und wenn er seine Sache gut macht, dann wird er halt einfach auch häufiger noch spielen, weil warum nicht? So, und das ist dann eben vergleichsweise ergebnisoffen wieder. Und die Chance, wenn Michael Zetterer da sagt, pass mal auf, ich kann jetzt bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt spielen, bei dem auch sein Aufbauspiel, das, ne, also wirklich auch für einen Bundesliga-Torhüter exorbitant gut ist, wenn das dann nochmal sehr viel mehr ziehen kann, er kann dann tatsächlich nochmal Champions League spielen. Was weiß ich, ne? Wenn er dann eine richtig gute Season spielt, wenn Kawa Santos sich wieder verletzt, dann steht er auf einmal hier so ziemlich die gesamte Saison im Tor. Also, who knows, ne? Das ist schon auch eine Perspektive, glaube ich.
Was macht ihr denn, wenn sich Johnny Burkhardt verletzt? Er ist ja sehr verletzungsanfällig, oder? Täuscht das? Er war letzte Saison lange verletzt bei Mainz.
Der ist häufiger mal verletzt, aber das Interessante ist, im Vergleich zu nahezu jedem anderen Bundesligisten gibt es in Frankfurt eine extrem gute medizinische Abteilung. Also bei allen Verletzungen, die man sonst so hat, die gerade auch so mit Muskeln zu tun haben, also wo es einfach so um Muskelverspannung geht und ne, dieses ganze andere Zeug, wo du so denkst, ey, ne, da fallen die immer mal wieder irgendwie Muskelfaserriss und so ein Zeug, das gibt's in Frankfurt gar nicht so häufig, weil da wird die Belastung wirklich extrem gut gemanagt. Das funktioniert ja auch schon seit Jahren relativ gut mit zum Beispiel Mario Götze. Und dementsprechend ist das erstmal gar nicht so das große Problem. Okay. Sollte da jemand ausfallen, spielt halt wer anders. Ist jetzt nicht das Grupp, also sehe ich gar nicht.
Zur Not schnürst du nochmal deine Fußballschuhe, sagst du,
ne? Wir haben noch Eliwahi dahinter, der auch schon seit dem Winter da ist, den hat man auch für 20 Mille geholt, also das ist schon das nächste Entwicklungstalent und mit, ne, wenn man jemanden für 20 Mille holt, den noch als Entwicklungstalent zu bezeichnen, sagt auch schon sehr viel über die Schritte aus, die Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren gemacht hat, also große Probleme sehe ich da jetzt gerade nicht, ne.
Gut. Dann kommen wir von einer Mannschaft, die einen Aufwärtstrend seit Jahren hat, zu einer Mannschaft, die auch einen Aufwärtstrend in den letzten Jahren hatte, aber jetzt in kurzer Zeit es wirklich geschafft hat, alles einzureißen, was Ole Werner mit der Mannschaft aufgebaut hat, sich quasi mit keinem Transfer so richtig verbessert hat, ganz im Gegenteil. Du hast mit Duck stehen, den, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ob er unbedingt weg wollte. Ich muss ja, also habe ich jetzt keinen Einblick, aber warum man quasi den Kopf im Sturm einfach abgegeben hat für ein Appel und ein Ei nach Birmingham in die zweite englische Liga, ist für mich immer noch nicht zu verstehen. Vor allen Dingen, weil man, ja, man hat jetzt diesen wie heißt er? Ich kann mir den Namen nicht mehr merken, von Juventus, Mangula. Den Außensturm. Ja, genau, danke. Geholt. Aber ja, der hat jetzt erstmal auf der Bank gesessen. Das ist auch so eine Sache, okay, hä? Egal. Bei all unseren
Stürmern. Der war doch auch angeschlagen, oder nicht? Also der ist ja eh erst vor, ich weiß gar nicht, 3 Wochen oder sowas gekommen und hat sich dann direkt mal im Trainingslager auch für, weiß nicht, eine Woche
stimmt.
oder sowas
ja,
wieder
ja.
verletzt.
Ja, das
dann
stimmt.
Dann denkst du dir so, ja, komm, hier, keine Ahnung.
Okay. Ne? Also wie dem auch sei, also auch irgendwie diese ganzen Leute gehen zu lassen, irgendwie wie einen Jungen oder wie einen Veljkovic, der wollte, glaube ich, jetzt weg und die letzten Jahre seiner Fußballkarriere zu Hause verbringen in Serbien. Also so ein Jungen, Freiburg freut sich, hat ihn sofort genommen, weil das so ein Arounder ist, weil du den überall einsetzen kannst. Und dafür haben wir hier Wöber geholt, der jetzt auch schon wieder langfristig verletzt ist. Dazu haben wir natürlich das Pech gehabt, dass sich zwei große Leistungsträger verletzt haben. Mitch Weiser mit Kreuzbandriss für die ganze Saison mehr oder weniger raus. Wobei Jens
Zumindest Day, für die Hinserie so.
Ne? Ja, ja. Wobei Jens Day wohl jetzt wieder nah dran ist. Also das ist vielleicht einer der, wenn nicht der wichtigste Spieler bei Werder Bremen.
Yes.
Aber wir sind sang- und klanglos aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Du hast das Spiel gesehen.
Leider.
Ich habe schon mir geahnt, dass wir ausscheiden. Es war irgendwie so gemalt dafür. Von daher habe ich mir den Abend was Besseres vorgenommen.
Weil man in Bielefeld eh nicht gewinnt, oder ist das so?
Nö, weil Werder einfach in der Vorbereitung keine Tore geschossen hat und jedes Spiel okay. verloren hat. Und ja, dass jeder Trainer sein eigenes System spielen will, ist halt klar. Aber du kamst da zu dem Verein und Ole Werner hatte da was Fertiges und was wirklich Gutes übergeben. Ich weiß nicht, ob man dann als Trainer mal sagen muss, ja, wir machen jetzt was ganz anderes, ich führe jetzt mein System ein und basta. Machen wahrscheinlich alle Trainer. Ich find's trotzdem irgendwie nicht klug. Aber ja, also die Vorbereitung war eine totale Katastrophe bei Werder. Man hat die Spieler nicht für das System von
Horst Steffen,
danke. Und ich sehe ehrlich gesagt für die Saison schwarz. Und gerade jetzt nach so zwei tollen Jahren sind keine guten Verpflichtungen im Gespräch. Man sucht jetzt irgendwie einen zweiten Torwart für Mio Backhaus. Wie gesagt, der ein großes Talent sein soll. Wollen wir mal gucken, wie das in der Praxis dann aussieht.
Ist der definitiv.
Hört man von allen eigentlich so. Ja. Aber ja, drumherum hapert's halt. Und wir haben keinen guten Stürmer aktuell, oder zumindest keinen, der in Form ist und einen Lauf hat. Keke Top kriegt nichts geschissen. Justin Ginmar kriegt nichts geschissen. Und ja, wir suchen irgendwie da.
Ich noch, ja.
Ja, du kannst ja deine Meinung dazu sagen. Also ich bin sehr, sehr negativ, vor allen Dingen, weil auch nichts rumkommt irgendwie. Die Kombination Niemeyer und Fritz hat sehr viel Reputation in den letzten Monaten liegen lassen, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, die warten darauf, dass irgendwie die großen Transfers alle erledigt sind, um dann irgendwie Leute so Restrampe-mäßig noch günstig abzugreifen. Und deshalb stehen wir jetzt am Anfang der Saison. Irgendwie fehlen noch 3 bis 4 Spieler, die man angeblich kaufen will. Es klingt, also die ersten Verzweiflungskäufe irgendwie mit Gregoritsch, der jetzt schon nach Brøndby gegangen ist, ja. Hat man gehört und keine Ahnung. Also lange hat man gesagt, ja, lass sie einfach kochen. Aber jetzt sind wir im DFB-Pokal ausgeschieden. Da ging gar nichts irgendwie gefühlt.
Und das gekochte sieht einfach aus wie angebrannter Reis.
Ja, genau. Also du hast das Spiel gesehen und ich hab's ja nicht ganz gesehen. Ich hab nur gehört, ja. Also die Spieler haben gesagt, ja, wir haben das lange unter Kontrolle gehabt. Was du erzählt hast, passt da irgendwie nicht zusammen, weil du hast gesagt, es war eine Katastrophe aus Werder Sicht.
In der zweiten Hälfte, ja. Also in der ersten Hälfte war es schon so, dass ich gesagt habe, Werder Bremen hat schon besser gespielt auch als Arminia Bielefeld, was jetzt aber auch nicht so das ist, wo ich dann gesagt hätte, das gibt einem jetzt die riesige Hoffnung, ne? Weil du gehst schon davon aus, eigentlich, dass ein Werder Bremen dann gegen Arminia Bielefeld, das gerade frisch in die zweite Liga aufgestiegen ist, eventuell ein kleines bisschen besser ist, fußballerisch.
Ja.
Aber also die Mischkonstruktion in der Taktik hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Und spätestens, als es dann in der, ich weiß gar nicht, so 65. Minute oder sowas in Unterzahl dann weiterging, da war der Faden auch, also das bisschen Faden, was da ansonsten spielerisch drin war, ist dann auch komplett gerissen. Und das hat man auch nie wieder einfangen können, weil auch von der Bank kam dann irgendwie nichts an Qualität hinterher. Wie Romano Schmid eingebaut wurde, hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Leonardo Bittencourt war irgendwie als ballschleppender Sechser im Gespräch, wo ich so gedacht habe, Alter, erstmal, ich weiß gar nicht,
ob er die Qualität darf eigentlich.
Dass er überhaupt die Qualität für die Bundesliga mitbringt, wäre ich auch ein bisschen skeptisch, wenn du gesagt hättest, du bringst ihn in der 70. Minute für irgendeine offensive Halbflügelposition oder so, damit er da nochmal 20 Minuten lang ein bisschen durch die Gegend wirbelt und vielleicht einen Geistesblitz hat. Denke ich mir so, ja gut, von mir aus mache. Aber so im Sinne von, lass dir mal 90 Minuten irgendwie vor einer Abwehrkette stehen und dann irgendwie Konter einleiten und dann den Ball wegschleppen, da denke ich mir so, ja, also das könnte Peter Niemeyer vermutlich selber noch besser machen. Oder
ja, das Ding ist halt, das sagt halt viel über den Zustand dieser Mannschaft aktuell aus. Dass
der Kader ist wirklich eine Resterampe momentan. Und das ist halt das genau, wo ich gedacht habe, da sprichst du auch komplett meine Sprache. Wenn es so darum geht, da brauchst du auch definitiv noch 3-4 Leute. Und es
macht
schon so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute halt gerade so ein bisschen, weiß nicht, vor so einem Tor stehen und sich warten, so Sesam, öffne dich, dass plötzlich irgendwas sich öffnet und dann kann man noch kurz rein und mal so ein bisschen gucken, irgendwie was noch, weiß nicht, auf dem Grabbeltisch beim Aldi liegt oder so.
Genau so ist es. So. Und das ist so traurig. Also Das Problem ist, die Spieler, die man bisher gekauft hat, wie gesagt, über den von Juventus Turin, dessen Namen mir Mangula. Noch nicht glaubt. Ja, ich lerne den noch, garantiert. Ja. Da kann ich
doch nicht sagen. Er wird auch eine gut genug Saison spielen, wahrscheinlich, dass das
bist funktioniert. Du, okay. Ja, aber gut, alleine kann der da auch nichts reißen. Also, das Problem ist, die Leute, die wir jetzt geholt haben, sind gefühlt nicht besser, als das wir letzte Saison hatten. Also, so ein Würber außen, der hätte es auch jung behalten können, weißt du, wie ich meine? Und Dux jetzt abzugeben als Sturmchef, ich verstehe diesen Transfer auch einfach nicht.
Das verstehe ich, glaube ich, weil ich schätze mal, dass der nicht mehr wollte.
Ja, das kann nämlich sein. Das ist am wahrscheinlichsten.
Und dass der noch sonst mal ganz gut Sinn. Auch Geld verdienen konnte irgendwie in England und gesagt hat, pass mal auf, ich würde das gerne auch noch mal als Experience mitnehmen und so. Dann denke ich so, ja,
das gut, kann komm. Sein. Also ich halte extrem viel von oder habe extrem viel von Marvin Dux gehalten und tue es immer noch. Der ist ja jetzt ja nicht tot, sondern der ist ja nur bei einem anderen Verein. Und ja, also ich habe große Sorgen aktuell und eine Mannschaft, die jetzt in den letzten 2 Jahren mit dem Abstieg nichts zu tun hatte und eher nach oben geguckt hat. Ich weiß nicht, was noch kommt, ob da noch ein genialer Transfer kommt, aber Leute, die Saison geht dieses Wochenende los. Uns fehlen 4, 5 bis 5 Spieler. Wie lange? Und wir haben vor allem das Mörder-Anfangsprogramm mit Leverkusen, mit Bayern, mit Frankfurt. Und ich weiß nicht, du kannst doch nicht, wenn die Saison losgeht, jetzt sagen, ja, mal gucken, was wir noch so auf den Markt kriegen, wir schauen mal, lassen uns
das wird relativ abschlachten. Schnell gehen. Das wird relativ schnell gehen. Also ich
ja, aber das sagt man
jetzt für dieses Wochenende, Alter. Ja, sicherlich, aber jetzt hast du ja auch nur noch 10 Tage Zeit. Also
ja.
Und jetzt gerade eben wirklich, wenn du nach rechts und links guckst, siehst du auch schon, an allen anderen Ecken fängt es auch schon an zu brennen. Also da geht's jetzt gerade richtig steil, was die Transfermeldung angeht. Ich würde da auch nicht unbedingt, also es würde mich nicht überraschen, wenn man in der nächsten Woche einen Tag hat, da holt Werder 3 Leute. An einem Tag einfach. Das wird wahrscheinlich passieren, das ist natürlich für die Kaderplanung und für irgendwas, wo du jetzt sagen möchtest, du möchtest auch einen spielerischen Umbruch halt haben. Ist das ehrlich gesagt natürlich eine mittlere Katastrophe, weil das kannst du, auch den Zustand des Kaders kannst du gerade dem Horst Steffen nicht ankreiden, ehrlich
gesagt. Ja, das ist so. Genau, das
ob
ist so.
Ob sie das letztendlich in Bremen so machen werden, würde mich nicht überraschen, weil sie dann halt für sich selber ja eingestehen würden, dass sie Fehler gemacht haben. Und das machen so Leute in der sportlichen Leitung halt relativ ungerne, weil dann geht's an ihre eigenen.
Es hätte ja Sinn gemacht, den Kader irgendwie zur Vorbereitung komplett zu haben. Das ist aber wäre das Ziel, irgendwie in den letzten Jahren immer solche Schritte zu machen. Was ich befürchte, was man immer wieder gemacht hat in den letzten 10 Jahren, so wenn man mal zurückguckt, ist, oder das ist meine große Angst, dass man sagt, ja, wir kaufen jetzt noch 1, 2 Spieler, wo man auch sagen würde, ja, das ist ja eigentlich schlechter, als das wir letzte Saison hatten, und dann sagt man, glaubt an den Kader und er ist stark genug, weil dann kriegen wir ein richtiges Problem. Das wäre so typisch Fritz und Niemeyer, so der Talk. Baumann hat das auch immer gut gemacht, so. Also dieses sich gegenseitig zufrieden reden, ja, eigentlich sind wir ja total geil. Ja, sind sie halt aktuell nicht, und, ich habe momentan wirklich Schiss vor der Saison, und wenn das jetzt
nicht,
wenn das jetzt nicht wirklich noch 3, 4, man will ja 3, 4 Leute holen und es sind noch 10 Tage und am Samstag kriegt man, das sind 4 Tage,
kriegst du erstmal eine Packung in Frankfurt.
Einen bösen Einlauf. Ich habe 3-0 getippt, das war sehr optimistisch von mir.
Kann sein,
ja.
Ja, wobei auch surrealistisch finde ich, also ist vielleicht sogar ein bisschen zu, ja, ist das zu negativ gedacht?
Nee.
Könnte sein.
Du hast die zweite Halbzeit in Bielefeld gesehen,
hab ich, Alter.
Ich habe die Verlängerung gesehen
und hab
gedacht, was ist denn da los?
Ich gucke auch Frankfurt die ganze Zeit, aber also Frankfurt ist keinem. Ein 3-0 kriegst du wahrscheinlich nur dann hin, wenn Werder Bremen zum Ende hin nochmal aufmacht. Und das glaube ich nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach ein relativ unspektakuläres 1 oder 2-0 wird. Das halte ich für das Realistischste, weil von Werder Bremen wird nicht viel kommen. Eintracht Frankfurt wird relativ viel Ballbesitz haben.
Also, wenn die jetzt nicht halt 2 oder 3 Tore werden, ist ja auch total egal. Da wird nicht so
viel passieren. In den meisten Fällen läuft es einfach nur darauf hinaus, du hast vielleicht 10, 20 Minuten, da sieht's Anfang sogar gar nicht so schlecht aus. Und wenn nicht irgendwie einer reinmurmelt für Werder Bremen oder so, schießen die dann, also nur in den ersten 20 Minuten haben die meiner Meinung nach eine Chance dazu, ein Tor zu schießen ungefähr. Und danach ist nur noch Eintracht Frankfurt.
Ich glaube, es wird 2-0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder Bremen, die haben gegen die kleinsten Dödelclubs es nicht geschafft, ein Tor zu schießen in der Vorbereitung. Also ich bitte dich. Naja, wie du machst, ich glaube, wir sind uns einig, es wird 2-0. Ob es jetzt 2 oder 3 werden, ist auch egal. Ich lasse mich gerne überraschen irgendwie, dass jetzt irgendwie plötzlich alles anders ist. Aber es ist einfach sehr, sehr unrealistisch. Denn Fakt ist einfach, Ole Werner hat jetzt gesagt, Horst Steffen hat für sein System nicht die Spiele aktuell in Bremen.
Genau.
Ganz einfach.
Und musste deswegen halt auch so ein bisschen eine Mischkonstruktion fahren, die halt jetzt einfach noch nicht funktioniert hat und bei der ich auch nicht unbedingt sehe, dass sie richtig gut funktionieren kann. Dementsprechend ist halt die Frage, okay, scheißt der jetzt drauf und sagt jetzt zum Beispiel schon in Frankfurt, gut, wir haben es jetzt gerade ne, im DFB-Pokal schon gesehen, hat eh nicht funktioniert, ich habe die Leute auch nicht, aber dann spielen wir es halt trotzdem einfach, weil ein paar Leute müssen es ja anfangen zu lernen, weil mit ne, einem gewissen Teil der Leute, die jetzt spielen müssen, muss ich ja auch die Saison bestreiten. Ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also fangen wir einfach mal direkt an, damit zu spielen. Also was soll schiefgehen? Schlimmer halt laufen als gar nicht, kann es ja auch nicht.
Wir sind halt in dem Negativtrend durch die Scheißvorbereitung, durch das Ausscheiden im DFB-Pokal. Wir haben sehr, sehr starke Gegner am Anfang. Und wenn du dann irgendwie deinen Kader vielleicht zusammen hast, ich sehe das noch nicht aktuell, dass noch Leute kommen, wo man sagen würde, irgendwie das ist eine Verbesserung für Werder Bremen.
Doch, das sind schon.
Ja, okay, warten wir mal ab irgendwie. Wir haben ja Fritz, ne? Mal gucken. Dass du dann aus einer extrem negativen, also Selbstvertrauen, jada jada, kein Momentum in irgendeiner Form und du hast irgendwie 3-4 Mal verloren am Anfang, da plus DFB-Pokal. Und dass du dann irgendwann, dann aus diesem Negativtrend hinaus dann plötzlich gegen die kleineren Gegner irgendwie Punkte holst. Ne? Das ist halt wirklich eine ganz gefährliche Mischung aktuell so.
Kann man so sehen, ja.
Ja. Wir werden sehen, ihr Lieben. Ich habe Schiss vor der Saison, wollen wir das Beste hoffen. Gucken wir mal auf die restliche Bundesliga. Ich will jetzt nicht wieder jeden Verein durchmurmeln. Wahrscheinlich ist der eine oder andere enttäuscht. Dann haben wir wieder 2 Stunden geredet, habe ich gar keinen Bock drauf. Mich als Werder-Fan interessiert natürlich noch der HSV. Den Wechsel, wo du gesagt hast, oh, der ist scheiße gut, wenn die den holen, dann nehme ich das zurück, dass die Letzter werden. Ist zum Glück nicht passiert. Irgendwie bin ich ganz froh. Man liest hier Hamburg. Man liest hier in Hamburg überall irgendwie sehr viel Pessimismus. So, ja. Das aktuell beim HSV auch an allen Ecken und Enden fehlen würde. Sie haben sich gerade so 2 Minuten oder sie haben in der 92. Minute in der Fibokal den Ausgleich gemacht, sonst wären sie auch raus gewesen und haben dann irgendwie was Verlängerung haben sie dann glaube ich gewonnen. Also auch keine gute Figur gemacht im DFB-Pokal. Wie siehst du den HSV eigentlich als Aufsteiger?
Schlecht.
Immer noch.
Einfach vor allen Dingen schlecht, ja. Aus einem relativ klaren Grund auch. Erstens mal ist der Kader des HSV, die haben jetzt fast 10 Jahre zweite Liga gespielt, das ist im Grunde ein reiner Zweitligakader. Klar, auch für die zweite Liga ein besserer Kader, aber auch ein besserer Zweitligakader hat definitiv immer seine Schwierigkeiten, in der Bundesliga mitzuhalten. Das andere ist, dass ich finde, dass da, also wenn so ein Zweitligakader da ist, dann brauchen die immer irgendwo so 2-3 Spieler, irgendwo, die so eine Struktur geben, bei denen du weißt, das könnten auch gehobene Bundesligaspieler sein. Und diese Spieler im Kader hat der HSV derzeit einfach nicht.
Nicht mal den Stürmer, den sie von Leipzig geholt haben. Wie heißt er?
Josef Paulsen. Ja. Josef Paulsen hätte dann richtig gut funktioniert, wenn der HSV auch entsprechend Fußball spielen würde, was sie nicht tun. Denn der HSV hat auch schon angekündigt, und das haben sie auch in der Vorbereitung und im DFB-Pokal so gemacht, die sind von dem ganzen Konzept von dem, ne, das sie jetzt aus der zweiten Liga rausgebracht hat, von relativ viel Ballbesitzfußball oder jedenfalls das, was man in der zweiten Liga als Ballbesitzfußball begreifen kann, von so Dominanzfußball sind die zurückgegangen, was nicht unbedingt die schlechteste Idee ist, weil die halt wissen, in der ersten Liga wollen wir uns eher versuchen, hinten reinzustellen und vor allen Dingen über eine klare Defensive und dann über Konterspiel zu kommen. Das ist ja für sich genommen okay. Aber dafür ist der Spieler Josef Paulsen nicht der Richtige. Okay. Der wäre sonst einer gewesen für so ein bisschen aggressiveres Anlaufen und für eine Anspielstation, der den sonst in die Halbräume ablegen kann. Der kriegt das schon einigermaßen hin, aber das ist nicht der Spieler, bei dem ich jetzt sagen würde, alles klar, wegen dem steigt der HSV nicht ab. So die Qualität hat er einfach nicht mehr.
Okay.
Und ja, weil beim HSV dann einfach im Kader genau diese Spieler fehlen, wo ich sagen würde, alles klar, die machen über eine gesamte Saison hinweg hinreichend den Unterschied, dass du irgendwo 3 Teams findest, ne, die letztendlich hinter dir abschließen, die sehe ich da nicht.
Du siehst also auch nicht, dass diese Aufstiegs-Euphorie das irgendwie verhindern könnte, ja?
Nö.
Okay. Gut.
Und vor allen Dingen hoffe ich es auch nicht.
Wir
sogar zu weit auch dazu.
Die
HSV ist scheiße.
Wir gucken mal. Also was der HSV auf jeden Fall hat, und da sind, glaube ich, viele Leute neidisch, ist ein unglaublich gutes
Fischbrötchen
und sie haben tolle Fans, muss man einfach sagen. Sehr treue Fans, ja. Auch in der zweiten Liga hatten sie immer die Stadien voll, einen sehr, sehr guten Support, auch auswärts.
Die Fans tun mir auch tatsächlich leid, also ein relativ großer Teil von denen jedenfalls.
Ja, also das muss man sagen, bei allem HSV-Hate, den ich natürlich als Bremer mit Kusshand entgegennehme, die haben tolle Fans, also auch die Stimmung irgendwie, das, und die machen auch viel Geld damit, ne, wenn sie eben auch in der zweiten Liga mal das Stadion voll haben, das haben sie jetzt in der ersten Liga wahrscheinlich sowieso. Mal gucken, was da passiert.
Die gute alte AOL Arena.
Gucken wir mal auf andere Mannschaften. Also, dass Bayern München Meister wird, ist wahrscheinlich schon sicher, wie immer, irgendwie Dortmund, Leverkusen, für Frankfurt haben wir gesprochen, wer kommt da noch oben mit rein, haben wir irgendjemand vergessen? Stubi. Dortmund, Leverkusen, Stuttgart vielleicht?
Gehe ich sogar relativ fest von aus. Für mich ist Stugi da eher sogar ein Thema als sowas wie Leipzig zum Beispiel.
Okay.
Weil halt einfach definitiv ein Top-3-Trainer. Einfach ein Team, das jetzt auch nicht so richtig viele Leute hat abgeben müssen. Und ja, einfach die Chance, so einen Kader weiterzuentwickeln mit so ein paar punktuellen Verstärkungen. Und da
ich finde es ja nach wie vor sinnvoll, dass wollte Messi nicht zu Bayern gegangen ist, weil ich glaube, sich ein Jahr noch mal irgendwie in Stuttgart zu entwickeln, tut ihm mal ganz gucken, gut, glaube ich.
Auch so bleibt.
Ja. Ja, Moment mal, aber jetzt hat der Stuttgarter Chef gesagt, die Akte ist jetzt geschlossen, wir verkaufen ihn jetzt gar nicht mehr. Jetzt könnt ihr euer...
Stand jetzt ist das richtig, ja.
Meinst du, Geld ändert das nochmal? Okay, wir sind Bayern, wir geben jetzt 100 Millionen.
Meinst du wirklich, Geld könnte im Profifußball was ändern, Steve?
Er hat jetzt gesagt, die Akte ist jetzt geschlossen. Er wird
ja.
Also das wäre wirklich, wirklich klar, albern, wenn er jetzt sagt, wenn er irgendwie sagt, ja gut, jetzt habe ich nochmal den Preis bei Bayern nochmal weiter hochgetrieben, jetzt gehen wir ihn doch ab. Für wollte mal, dann muss es auch einfach scheiße sein, weil er immer noch nicht so richtig, weil gut, jetzt wurde gesagt, er spielt jetzt in Stuttgart, okay, er spielt jetzt in Stuttgart, aber ich glaube, er ist richtig pissed. Hat man ja auch schon bei dem Statement von seinem Spielerberater, ist das schon durchgeklungen, ne?
Der hat schon auch seit dem Juli auf jeden Fall sehr stark dran gearbeitet, eigentlich diesen Transfer irgendwie durchzudrücken, also, ja.
Ja, der neue Thomas Müller, hast du gesagt, würdest du ihn sehen bei Bayern München.
Safe. In
der Rolle, ja.
Und jetzt muss er es halt gegebenenfalls erstmal bei Stuttgart machen und dann respektive vielleicht auch in der Nationalmannschaft, ne?
Ja, das wäre gut. Wie siehst du denn die Bayern dieses Jahr irgendwie? Die wirken jetzt in der Vorbereitung bärenstark, irgendwie wen haben sie 4-0 nach Hause geschickt? War's Tottenham? Im DFB-Pokal, da spielen sie heute, glaube ich. Ja. Heute, aber auch gegen Stuttgart im Supercup waren sie stark. Jo. Also, die haben einen Lauf aktuell. Nützt denen nur nichts irgendwie, wenn sie das nicht, also manchmal ist es so, dass die Mannschaften, die gerade irgendwie am Ende der Saison einen Lauf haben, dann die Titel gewinnen. Na gut, Meisterschaft ist geschenkt.
Ja, Meisterschaft in Deutschland ist ja eh in den seltensten Fällen noch ein enges Thema, ne? Also klar, ja, im letzten Jahr hätte man vielleicht noch denken können, sowas wie Leverkusen wäre da dabei und über zumindest die Hälfte der Saison hätte man das auch, glaube ich, gesagt, aber gerade zum Ende hin machen wir uns nichts vor, war das letztendlich auch keine spannende Kiste mehr in der Meisterschaft. So, da war einfach, da war relativ deutlich, okay, Leverkusen ist Zweiter. Und dementsprechend, ja, ist dann da auch nicht die ganz große Konkurrenz. Der andere Punkt ist, die Bayern haben jetzt auch nicht so richtig viele Leute verloren. Oder welche, die halt signifikant wichtiger wären und haben stattdessen einfach in der Breite ungefähr das nachgelegt, was sie sonst auch gegebenenfalls verloren hätten und gehen jetzt auch ins zweite Jahr mit Vincent Kompany. Aber dazu halt einfach die. Vincent, natürlich. Vincent. Er ist ja Belgier, ne? Und er kommt ja aus dem französischen Teil insofern.
Ja, ist ja wahrscheinlich richtig, aber ich find's geil, wie du es aussprichst. Macht mich ein bisschen hot irgendwie.
Okay, ja gut, ey.
Schrei ich nachher, wenn der Podcast aufschreit,
ja.
Nämlich Vincent,
Alter. Nämlich Vincent. So, aber ne, das passt ja auch relativ gut. Hat ja auch im letzten Jahr schon ganz gut eigentlich zu den Bayern und zu dem ganzen Kader gepasst. Und ja, das ist dann jetzt, also eine relativ große Verstärkung, würde ich sagen, ist wirklich Jonathan Tah. Weil so Abwehrzentrum war im letzten Jahr, gerade wenn es um die richtig starken Matches ging, schon mal eher ein Problem auch für die Bayern. Und Jonathan Tah wird einfach gerade in der Bundesliga da so viel wegsaugen, das wird unfeierlich. Insofern, ja, das ist eine massive Verstärkung, die der gesamten Struktur eigentlich dieses letztendlichen Teams sehr, sehr gut tut. Und dementsprechend einigermaßen ungefährdet wäre die wahrscheinlich auch wieder deutscher Meister. Außer irgendeins von diesen Teams, die so ne, in grob drumherum als Satellit existieren, kann auch auf so einen nahezu unglaublichen Run gehen wie Leverkusen halt vor 2 Jahren. Aber darauf jetzt direkt zu spekulieren, wäre einfach auch unseriös.
Ja, finde ich total richtig, wie du das löst. Der Diaz-Transfer tut Bayern ganz gut bisher. Der war stark
ist okay.
In dem Spiel.
Ist okay, ja.
Macht seine Tore also jetzt schon.
Gerade jetzt, wo du halt auch sagen musst, du musst gerade noch Jamal Musiala halt ersetzen, der ja noch verletzt fehlt. Du hast jetzt Thomas Müller gerade nicht mehr dabei. Da gibt's dann natürlich auch die Chance, Kingsley Coman ist gerade auch in die Wüste gegangen.
Ja.
Da gibt's dann eben auch exakt, ja, ne, trotz alledem fand er ja in diesem Kader statt. Und dementsprechend gibt's ja dann einfach die Möglichkeiten, dann auch zu sagen, okay, dann lässt du da halt wen anders spielen. Und dieser wer anders ist zufällig in Luis Diaz, der in den letzten Jahren dann eben auch beim FC Liverpool einfach alles Mögliche zersägt hat in der englischen Premier League. Und jetzt muss er spielen gegen den FC Heidenheim. Oh Wunder, das wird wahrscheinlich auch relativ gut funktionieren, weil er hat auch die ganzen Spieler um ihn herum, die beim FC Bayern nur mal um ihn herum stehen. Ja, also, ne?
Ich glaube, dass es für den FC Bayern sehr gut war, Leroy Sané abzugeben. Ich weiß, du stehst auf den, aber ich musste sehr grinsen irgendwie, als Bayern in der Club-WM spielte und Leroy Sané wirklich, wirklich schlecht war, fand ich. Und dann irgendwie die ganzen, unser Freund Abdu und die ganzen Galatasaray-Fans in den sozialen Netzwerken, ja, der spielt absichtlich schlecht. Er ist so, ich weiß noch, dass Abdu geschrieben hat, er ist Löwe, er spielt absichtlich schlecht für die Bayern. Und jetzt habe ich schon, der hat jetzt ein paar Vorbereitungsspiele gemacht bei Galatasaray. Ja. Und jetzt habe ich schon die ersten türkischen Galatasaray-Fans gelesen, die gesagt haben, Alter, der kann ja nicht mal einen Pass über 10 Meter spielen, was ist denn mit dem? Und scheiße, irgendwie, der haben wir vielleicht doch den Falschen gekauft, der ist ja total kacke. Muss ich ein bisschen grinsen. Ich weiß, du siehst ihn anders als ich. Ist denn, also ich glaube, dass der, weil bei Bayern, keine Ahnung, du sagst, der wurde bei Bayern falsch eingesetzt.
Ja.
Bei Bayern war er einfach nicht gut. Also war er einfach nicht so. War das meiner Meinung nach gut, ihn abzugeben? Wie siehst du diesen Wechsel? Also wird der bei Galatasaray besser sein?
Sicher, ja.
Weil?
Also einfach, weil auch die Qualität natürlich in der türkischen Liga nicht ganz so hoch ist. Und er halt definitiv in 1-gegen-1-Situationen eine Qualität mitbringt, wie nur noch ganz, ganz wenige andere Spieler eigentlich so. Und das wird gerade dann gegen sehr tiefstehende Teams enorm helfen.
Okay.
So jemand würde den Bayern auch nach wie vor relativ gut stehen. Er ist nicht notwendigerweise jetzt gerade der Spieler noch, der eben zu Beginn seiner Karriere war, wo es jetzt um Schalke und um Manchester City und so ging, wo er ja auch mal junger Spieler der Saison wurde, als er dann unter Pep Guardiola mit Manchester City auch Meister wurde und alles. Das wird ja auch ganz gerne mal vergessen. Wo er einfach eben als Flügelspieler auch maßgeblich dazu beiträgt, dass Tore geschossen werden. Das ist halt nicht unbedingt seine einzige Rolle. Der ist schon im Tempo immer relativ gut dabei und der kann auch definitiv ein bisschen was im Passspiel, aber der ist vor allen Dingen halt so ein richtiger 1-gegen-1-Zocker, einer von den Leuten, die auch dem deutschen Fußball und auch relativ vielen anderen internationalen Fußballen mittlerweile einigermaßen abgehen. Und deswegen
könnte der so eine Entwicklung nehmen,
einfach ein bisschen schade.
So eine Entwicklung nehmen wie Mario Gomez, der so ein bisschen weggejagt wurde aus München. Und dann irgendwie eine Megasaison in der Türkei hatte, sich Selbstvertrauen zurückgeholt hat. Und ich weiß noch, bei der AM, die danach folgte, war das unser bester Stürmer und hatte einen Lauf wie sonst was. Das vielleicht
würde ich mir wünschen.
Klar. Genau sowas, was Sané dann gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft vielleicht braucht. Mal wirklich so eine.
Hauptsache, der hat auch mal wieder Spaß, ne? Weil, also egal auch, was er hier in Deutschland gemacht hat, klar, der mag nicht immer die stärksten Leistungen gebracht haben. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn Leute das so sehen, finde ich okay. Aber auch die Art und Weise, wie halt dann auf ihn da draufgeschlagen wurde, weil die Leute nicht so richtig verstanden haben, dass das auch nicht so hundertprozentig sein Spiel ist, dass er irgendwann fast machen konnte, eigentlich, was er wollte, und es wurde sowieso überall gesagt, pass mal auf, du bist scheiße. Ja, du, ne? Dass du dann irgendwann mal sagst, pass mal auf, ich hätte gerne jetzt auch einen kompletten Tapetenwechsel für mich selber, weil Fußball spielen kann der Junge. So.
Ja.
Der würde uns ja alle nass machen einfach. Machen wir uns jetzt auch mal nichts vor. Insofern, alles Gute, ne?
Ich weiß auch nicht, warum der, also ich weiß, warum ich ihn scheiße finde, weil er immer, wenn ich ihn sehe, schlecht spielt. Aber keine Ahnung, warum wird er so gehasst? Ist das mit seinem Auftreten so ein bisschen? Er wirkt immer so ein bisschen arrogant, ne, auf dem Platz?
Ja, und er sieht auch ein bisschen anders aus als andere Deutsche. Das ist, glaube ich, auch ein Thema.
Ja,
das definitiv. Ist auch so ein Mesut Özil-Thema. Weil Mesut Özil ist genauso behandelt worden, auch zu großen Teilen, auch hier in Fußball-Deutschland. Ja. Und der war deswegen kein schlechter Fußballer.
Nee,
der war
ein überragender Fußballer. Aber ich persönlich mag ihn nicht, weil er irgendwie Afrodeutscher oder was. Nee, warte, hat einen amerikanischen Papa? Nee, warte mal, weiß ich.
Sein Papa ist auch schon eingewandert gewesen und war auch schon Profifußballer in der Bundesliga.
Weiß ich. Aber wie dem auch sei. Also ich finde ihn nicht scheiße, weil er irgendwie
Sein Bruder spielt bei Eintracht Braunschweig gerade noch, ne? Also.
Wusste ich nicht.
Sidi Sané, ja doch. Wenn er nicht gerade wieder verletzt ist, dann ja.
Okay, dass irgendwelche rechtspopulistischen Arschlöcher ihn scheiße finden, weil er kein richtiger Deutscher ist, geht mir ja total am Arsch vorbei. Ich finde einfach, dass er
ich finde genau deswegen kann man ihn eigentlich ein bisschen besser finden.
Ah, okay, hat Punkt für dich, aber ich finde ihn trotzdem scheiße. Also was, scheiße klingt immer so hart. Ich meine das gar nicht so. Er ist natürlich nicht scheiße.
Du würdest ihn nur nicht unbedingt in deine Top-11 einstellen.
Richtig, also okay. In der Nationalmannschaft, gerade jetzt bei der letzten EM, fand ich ihn
halt für auch. Für den Kader würdest du vielleicht nachdenken, aber so für
Startelf
eher nicht. Für den Kader würdest du auch nicht nachdenken?
Nee, okay. Ich finde einfach, dass er zu viele Bälle verliert, zu viele, also geht's gerade jetzt am Ende in der Nationalmannschaft, war er einfach nicht gut. Da sind wir uns ja einig, dass er ich glaube, er ist auch in so einer Negativspirale. Und deshalb ist es auch ganz gut für ihn, dass er in die Türkei geht, um sich dann vielleicht wieder Selbstvertrauen zu holen, eine geile Saison und so weiter, damit er mal wieder irgendwie halbwegs der Alte ist. Und das würde bei Bayern München einfach nicht passieren. Ja. Gut, also Bayern, ich meine, wenn ich jetzt fragen würde, wie sieht es mit der Champions League aus, das ist natürlich Quatsch, das darüber jetzt zu sprechen. Wir werden sehen.
Ich sehe da auf jeden Fall jetzt auch nicht unbedingt den großen Favoriten in Deutschland, ne? Das muss man auch sagen.
Barcelona ist für mich der Barcelona, Chelsea, Paris wären meine drei.
Ja, ne, das, sonst weißt du nicht so richtig, okay, aus England kommen immer irgendwie zwei Mannschaften mindestens irgendwie zusammen, die auch weit genug kommen, einfach weil diese Qualität im Kader haben, die über ja, die gesamte Saison City, hinweg ne? andere aussticht.
Wird interessant, ob die jetzt wieder irgendwie wie Arsenal, in die Spur zusammen zu finden.
Dass auch Chelsea oder sowas halt sein kann, die ja auch definitiv einiges im Kader haben und jetzt ne, auch schon in der nächsten Saison mit Enzo Maresca sind. Ja, mal gucken, ne? Also
ja. Also interessant finde ich persönlich, ich habe es gerade versucht, dir reinzureden, ist auch Man City, ne? Ob Guardiola es ja. wieder schafft, dass seine Mannschaft wieder in die Spur kommt, so wie in den letzten Jahren, wo sie immer irgendwie Meister wurden und wo sie immer um den Titel mitgespielt haben in der Champions League. Ja. Und letztes Jahr ja quasi einen komplettes Ausfalljahr hatten. Und aber trotzdem noch sich irgendwie in die Champions League reingemogelt haben. Ich bin gespannt, wie die sich diese Saison schlagen. Oder ob,
ja, nicht reingemogelt, die waren schon relativ konstant immer so Dritter, Vierter. Aber dadurch, dass sie nur Dritter, Vierter waren unter einem Trainer wie Pep Guardiola, gilt das schon als sehr, sehr schlecht. Ja, aber
die sind am Ende irgendwie reingerutscht. Die waren auch irgendwann mal irgendwie Zehnter oder so, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Nee? Am Anfang der Saison in der Hinrunde schon.
Gut, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann zu Beginn, das kann durchaus sein. Ja,
ja, die hatten keine gute Saison.
Zumindest so zum Ende hin
waren die konstanter wieder.
Weil da gab es ja andere Teams, ne, die wirklich, weiß ich, zwei Punkte oder nicht zwei Punkte, aber so zwei Plätze vom Abstieg entfernt waren, wie Tottenham und Manchester United. So, also dementsprechend, das war schon eine wilde Saison
auch. Manchester United, also das auch, weiß ich nicht, die sind auch verhext irgendwie, egal was sie machen. Oder die haben einfach dumme Leute, die das Sagen haben irgendwie. Das wirkt alles so chaotisch und durcheinander. Und
so wie Erik ten Hag, der jetzt eben Trainer ist in Leverkusen, ne? Ja. Tolle Überleitung.
Genau, mega Überleitung, wenn ich dir das sagen darf. Hut ab. Wir reden über Bayer Leverkusen, ja. Also ich glaube, mehr gerupft kann eine Mannschaft nicht werden. Es ist traurig, dass es passiert ist, weil so sie die gefühlt einzige Mannschaft waren, die auf lange Sicht mal Bayern Paroli bieten konnten. Die haben ja wirklich jeden Leistungsträger verloren, inklusive des Trainers. Ja. Jetzt ist auch noch der Schweizer, dessen Name gerade wieder nicht einfällt, nach England abgehauen irgendwie.
Sunderland,
genau. Also die haben wirklich...
Wo Niklas Füllkrug erstmal im ersten Spiel da komplett eingesagt hat.
Ja, wo kommt jetzt wieder der Füllkrug-Flame her, du Fiesling?
Das geht mir leider nicht aus dem Kopf raus.
Ich lasse keine Kritik in diesem Podcast an Niklas Füllkrug zu. So, aber ja, wir sind bei Bayer Leverkusen. Haben die versucht, also das haben sie auf jeden Fall versucht, aber würdest du sagen, dass sie die vielen, vielen, vielen Lücken, die jetzt entstanden sind, haben die halbwegs gut aufgefüllt?
Nee.
Ja, einfach nee. Das war's dann für heute. Tschüss. Nee, wir sind fertig.
Ganz kurze Antwort ist halt einfach wirklich nee. Weil also auf der Trainerebene bin ich mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob Erik ten Hag noch so richtig geil ist. Weil die zwei Jahre in Manchester haben da schon wirklich, obwohl man ihm da auch die Zeit gegeben hat und auch sehr, sehr viele andere Spieler, die er gerne gehabt hat, weil er vorher auch bei Ajax unfassbar mal alles Mögliche zerrissen hatte. Man erinnert sich an die Saison, wo die 2019, glaube ich, im Champions-League-Halbfinale auch waren. Mit halt auch einem überragenden Team, aber eben auch mit Erik ten Hag an der Seitenlinie, der vorher eben ewigkeitenlang auch Bayern 2 gecoacht hatte, ne, unter Pep Guardiola, also sehr, sehr viel auch von dieser ganzen Fußballphilosophie intus hatte. Da bin ich dann schon relativ desillusioniert irgendwie, was seine möglichen Trainerqualitäten hier in Leverkusen jetzt angehen sollen, mit halt einem wirklich, wie du es gesagt hast, auch wunderbar zerrupften Kader.
Ja, aber ich meine, Rangnick hat bei Manchester
der letzten Jahre verliert.
Vielleicht liegt es einfach an Manchester United. Ich meine, Rangnick hatte auch irgendwie keinen Erfolg gehabt und jetzt in der österreichischen Nationalmannschaft geht es ab wie Schmitz Katze, ne?
Ja, aber Rangnick war da ein paar Wochen und also, ne?
Man war schon ein paar Monate
die Rückrunde. Fucking Erik ten Hag war halt über zwei Jahre da und hat auch wirklich unwahrscheinlich viel Geld irgendwie im Transfermarkt investiert, um all seine Spieler zu bekommen, die er da bekommen hat. Etwas, was Ralf Rangnick gar nicht bekommen hat. Und da lief trotzdem nicht das Geringste zusammen. Das ist dann schon, auch gerade wenn er irgendwie so die Hälfte seines Kaders damals zusammengekauft hat mit den Leuten, die er damals auch bei Ajax hatte. Also ne, wirklich dieselben Spieler auch einfach, mit denen er vorher noch Champions League Halbfinale gespielt hat und dann spielen die in der Premier League einfach irgendwo um zweistellige Tabellenplätze mit Manchester United. Denke ich mir so, yo, eventuell bist du scheiße, Bruder. So, das ist halt
Vielleicht
die wesentliche Konsequenz.
Ist Leverkusen seine, wie bei Sané die Türkei, ist Leverkusen
kann
seine.
Kann reanimierend sein, klar, ja. Warum nicht? Also ich würde es ihm auch wünschen und für die fußballerische Idee kann das auch definitiv passen, aber dann muss halt auch relativ viel schon direkt funktionieren und da muss man jetzt eigentlich auf einen Rumpfkader zurückgreifen, weil sehr, sehr viel hochkarätiger Ersatz wurde jetzt auch nicht beschafft, weil wenn man sich anguckt, man hat abgegeben einen Radetzky, also jahrelang jetzt auch Torhüter, war ja auch vorher in Frankfurt.
Hat aber einen guten Ersatz, finde ich.
Ganz liebe Grüße.
Marc Flecken.
Marc Flecken ist jetzt am Start und in der Innenverteidigung ist eben Jonathan Tah abgewandert, seines Zeichens ja zu den Bayern, auch als wesentlicher Abwehrchef eigentlich gewesen, dafür hat man jetzt Jerry Kwanzaa da. oder versucht jetzt gerade noch Leute eben auch wieder von Stadren zu verpflichten, so wie alle immer versuchen, irgendwelche Leute von Stadren zu verpflichten. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Es ist jetzt, ne, Stand des Podcasts ist glaube ich noch nicht durch, aber ist auch egal. Und das ist aber auch nicht so ein gestandener Fußballer, bei dem man jetzt sagen würde, alles klar, der kann diese Lücke 1:1 füllen. Granit Xhaka sowieso ein wesentlicher Denker auch im defensiven Mittelfeld gewesen. Da musste jetzt erstmal weiter mit Aleš Garcia und Robert Andrich arbeiten, wo du auch nicht so richtig weißt, ob dieses qualitative Element auch wirklich von Spielgestaltung von hinten so richtig gut funktionieren kann. Ist ne, so ein bisschen die Frage, Flügelverteidiger mit Frimpong hat man massiv Tempo verloren. Ob das so richtig 100% ersetzt werden kann, keine Ahnung. Da hast du Florian Wirtz, den du sowieso nicht ersetzt kriegst. Und da hast du jetzt Malik Tillman geholt, je nachdem.
Als Spielmacher oder wofür?
Ja, also schon auf so diesem Zehnerraum, ne? Zehner-Neuner-Raum. Also das ist schon, ja, von der Positionierung her vielleicht, aber es kommt auch darauf an, was spielt Erik Ten Hag letztendlich. Ja, okay. Weil der wird wahrscheinlich nicht 1:1 das spielen, was Xabi Alonso gespielt hat, einfach weil er das auch noch nie gespielt hat in seiner Karriere. Aber wir lassen uns ja gerne auch überraschen. Victor Boniface stand jetzt auch gerade schon abgewandert sogar zum AC Milan. Puh, ja, mal gucken. Ne?
Momentan das spielen die mit Schick, also auch im DFB-Pokal spielen die mit Schick da vorne drin. Ne?
Genau, der jetzt auch kein der schlechter eigentlich der Joker ist, aber der, ob der jetzt wirklich der einzige Stürmer ist, der jetzt auch gerade diese ganze große Qualität mitbringen kann, keine Ahnung. In den letzten Tagen geisterte so der Name von Claudio Echeverri durchs Netz, wo ich so gedacht habe, ach du Scheiße, wirklich einer der begabtesten Fußballer, die Argentinien in den letzten 15 Jahren rausgebracht haben. Und das sagt dann definitiv auch schon so ein bisschen was. Der jetzt aber bei Manchester City eben noch ein bisschen zu kurz gekommen ist und der jetzt natürlich massiv versuchen würde, gerne Spielpraxis einzusammeln. Und warum nicht bei so einem Verein wie Leverkusen, wo sowieso die ein oder andere spielerische Lücke ja im Kader auch definitiv gefüllt werden muss, wo die das auch gerne mit Kusshand nehmen, unabhängig in was für einer Konstruktion das jetzt endlich stattfinden kann, mal sehen. Das würde für meine Begriffe schon auch die sportliche Qualität dieses Kaders massiv erhöhen, wenn der tatsächlich käme. Aber das ist halt jetzt gerade Spekulation. Insofern, ja, mal gucken. Ne? Aber Stand jetzt würde ich sagen, nicht so der beste Kader, nicht so der beste Move.
Platz Voraussage, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist? Also von bis?
Boah.
Wahrscheinlich also ich, so 5-10?
Nicht Champions League. Könnte man so nehmen, ja.
Okay, würde ich auch sagen, 5-10.
Und aber irgendjemand muss ja okay auch.
Irgendjemand muss ja der also Platz 2 belegen, auch wenn irgendwie keiner, wo man
du
wo
weißt,
man
sagt, was mein Call ist, oder?
Werder Bremen hast du gesagt, glaube ich, für Zweiter.
Nee, ist der HSV natürlich.
Jetzt wird's persönlich?
Nee, absolut.
Ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. Dortmund nicht. Was hast du gesagt für Zweiter? Frankfurt? Ja. Ja gut, da bist du natürlich auf einem Auge blind.
Ich bin natürlich auch ein bisschen biased, klar, aber wenn ich mir den gesamten Kader angucke, wenn ich mir gucke, was für eine Entwicklung da genommen wurde, der Trainer ist jetzt auch schon seit einer Weile da, ich würde schon sagen, dass Frankfurt auf jeden Fall da so ein bisschen in der Pole-Position ist, gerade weil ich Dortmund eben unter Niko Kovac jetzt nicht zutraue, weiterhin richtig geilen Fußball zu spielen, weil er das noch nie irgendwo geschafft hat, das durchzuziehen und auch Borussia Dortmund halt jetzt in diesem Jahr im Transfersommer nicht so richtig viel reingeholt hat. Und ja, dieser Kader halt weiterhin auch mit Schwachstellen versehen ist, die Borussia Dortmund ja auch im letzten Jahr über eine relativ große Zeit hinweg wirklich auch in die Scheiße geritten haben. Das kann man
genau, und jetzt
auch genauso
nur,
stehen lassen einfach.
Nur neuen Bellingham dahin sind. Neuen Bellingham, ja, ist auch geil.
Den neuen Bellingham
geklont, einfach geklont. Neuen Bellingham dahin
hat ja schon mal funktioniert mit dem Bellingham, also
holen wir uns einfach noch einen Bellingham. Ich fand sie im DFB-Pokal auch nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Also es ist derselbe Kader, der letzte Saison wirklich auf ganzer Linie versagt hat, plus Bellingham gefühlt, ne?
Ja.
Oder?
Ungefähr so
ja,
kann man sagen.
Ich traue Dortmund auch irgendwie nur wieder Platz 4-6 zu ungefähr. Jo. Mein Call ist, dass Leipzig unter euch, ich halte extrem viel von Ole Werner, du ja nicht, aber ist ja egal. Ich glaube, dass Leipzig mindestens Zweiter wird, ist mein Call.
Mindestens Zweiter. Wenn nicht sogar Erster.
Wer weiß, wenn die Lauf kriegen, keine Ahnung. Es ist Ole Leipzig. Werner und Ole Werner hat immer erfolgreich gearbeitet in jedem Verein. Ich glaube, dass auch der
ohne Benny Šeško und so? Echt?
Ja, da werden sie was Neues holen für. Ole Werner ist ja nicht doof. Und vor allen Dingen hat er da mal Geld zur Verfügung, nicht so wie bei Werder.
Aber er muss dann auch Spieler entwickeln.
Ja. Hat er bei Werder. Also überleg mal, wo. Ja, Digga, überleg dir mal, wo Werder stand, wo ein Duxch und ein Füllkrug standen, als der Werder Bremen übernommen hat. Der hat da zwei Nationalstürmer draus gemacht aus den beiden. Das wird immer schnell vergessen.
Das spricht aber nicht für die Nationalmannschaft. Das wird auch schnell vergessen.
Du bist so ein Spannender. Ey, Füllkrug werden wir nie auf einen. Erinner dich bitte an die letzte WM, wie Füllkrug da genetzt hat.
Gar nicht.
Bei der WM, nicht bei der EM, bei der WM.
Hat er da mehr als ein Tor gemacht?
Der ist auch mal als Joker reingekommen, hat die Buden gemacht bei der WM.
Ich glaube, das
verklärst du. Der hat in jedem Spiel ein Tor gemacht. Nee.
Ich glaube, das verklärst du ganz stark.
Du verklärst das. Das war die Zeit, als er diesen mega Lauf bei Werder hatte und alles reingemacht hat. Dann kam die WM und er war der einzige Lichtblick und hat immer die Buden gemacht. Ich erinnere mich an ein Tor gegen Spanien, ich erinnere mich an Tore gegen, was war das? Costa Rica. Das erste haben wir verloren gegen Japan. Da hat er nicht auch mehr. Da das Tor gemacht? Ich glaube, da hat er auch das Tor gemacht.
Ich also, wie dem auch sei.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ole Werner hat bei Werder Bremen Spieler entwickelt. Das hat er einfach. Das kannst du ihm nicht, also,
nee. Ich.
Er hat keine jungen Spieler hochgezogen und entwickelt. Das kann man ihm vorwerfen. Aber Spieler entwickelt hat er auf jeden Fall. Der hat uns auf Platz 10 übernommen und hat uns irgendwie hochgeführt auf Bundesliga Platz 8. Oder Platz 7, ich weiß nicht. Also das ist schon eine Leistung. Wie dem auch sei, ist ja deine gute Meinung, dass du ihn schlechter siehst. Ich glaube, der wird eine Mördersaison mit Leipzig spielen. Und ich sage,
sich währenddessen Leipzig einfach auch massiv bei Nick Wolte mal verschätzt, ne? Also
das stimmt.
Unter anderem.
Aber das so, haben das alle. Ist, also ich sag dir immer wieder, jetzt im Nachhinein zu sagen, Captain Heinz, der hat sich verschätzt. Digga, der hat bei uns nur rumgestolpert. Der hat erst als er, also dann war er weg. Dann
aber hat Stuttgart denn dann in ihm gesehen?
Ja, scheinbar das Richtige. Die haben gedacht, der hat ein Riesenpotenzial, den können wir entwickeln. Ich kann dir nur sagen, bei Werder war der immer scheiße. Der ging zu Elversberg, irgendwie hat eine Mega-Saison gespielt, wir alle, oh geil, der ist ja jetzt gut drauf, das wird unser neuer dicker Mann, dann kam er zu Werder. Nichts. Wir nur rumgestolpert im Strafraum, Bälle verloren. Ey, ich hätte den auch abgegeben, ganz ehrlich. Ja, also zu sagen irgendwie so, ja, das ist Ole Werner schuld oder so, der war bei uns einfach nicht gut. Der hat bei Stuttgart einen Neuanfang gemacht. Und das lief dann halt. Aber das lief auch nicht immer bei Stuttgart. Der hat eine starke, eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt.
Aber genauso kann man ja auch sagen, pass mal auf, vielleicht war ja auch einfach der Kader dann von Werder Bremen oder war auch die Mannschaftsstimmung, war auch das Matchglück, das man da jeweils hatte, war auch gut genug. Und jetzt einfach zu sagen, das wäre im Wesentlichen auch Ole Werners Verdienst gewesen, ist vielleicht auch Captain Hindsight. Ne? Also ich will nur sagen, das Argument kannst du von beiden Seiten aufziehen.
Ich glaube, ich bin da ein bisschen näher dran als du bei Werder Bremen. Und von daher würde ich sagen, meine Meinung ist die einzige, die relevant ist.
Sicher.
Also, woher kamen wir jetzt? Achso, Leipzig, ja. Also mein Call ist, wir werden uns daran messen lassen, mein Call ist, Leipzig wird mindestens Zweiter, du sagst die SGE, Bayern wird wahrscheinlich sowieso Meister, selbst eine gute Saison mit Leipzig wird wahrscheinlich nicht reichen, um Bayern abzufangen, aber ich sag, dass Leipzig eine Bombensaison spielen wird. Ich glaube sogar, dass sie am Freitag gegen Bayern München überraschen werden.
Indem sie 4-0 verlieren, ja.
Indem sie 2-2 spielen.
Okay.
Was willst du dagegen machen? Boah, ich werde dich aufziehen. Ich werde dich ein Jahr lang aufziehen, wenn die gegen Bayern.
Ich gehe schon davon aus, dass die Bayern das einfach gewinnen werden. So, ob das jetzt notwendigerweise ein 4-0 ist, keine Ahnung. Aber es ist also 2-3-0 auf jeden Fall, ja. Relativ ungefährdet.
Kann sein.
Davon gehe ich aus.
Aber es ist ja auch spannend, mal irgendwie was anderes zu tippen und zu sagen, nee, da passiert eine Überraschung. Von daher, Leute, das wird was. Ja, aber
könntest du aufhören, irgendwie Leipzig-Fanboy zu sein? Was soll das hier eigentlich?
Definitiv nicht, Digga, definitiv nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihm das übel nehme und viele Werder-Fans, also alle haten ja jetzt Ole Werner. Er war so scheiße und er wollte mal gehen lassen und ja. So, dass ich finde das so charakterlos, so nachzutreten irgendwie, weil er hat gesagt irgendwie, ja, Leute, nächste Saison möchte ich mal ich möchte mal irgendwie vernünftige Spieler Verstärkung holen und ich brauche mal ein bisschen Kohle dafür und Ole Werner Fritz und Niemeyer müssen mal gucken, Geld zusammen haben wir nicht und wenn es nicht passt, kannst du ja gehen und Ole Werner sagt, gut, dann könnt ihr mich ja, im Arsch stecken. Ja gut,
alles klar, dann geh ich. Ne, tschüss.
So, und die so, Schuld. Ja, genau. Und die so, haben aber dann plötzlich 10 Millionen für einen Transfer bei dem neuen Trainer. Also alles, keine Ahnung. Nice. Keine Ahnung. Ich kann das alles nicht mehr. Wie dem auch sei, ich glaube, das ist, ich finde, der wird viel überraschen in dieser Saison bei Leipzig. Auch wenn ich Leipzig natürlich für die Pest hasse und denen nichts gönne. Aber du sagst ja irgendwie, wenn Werner weg ist, kommt Klopp. Wenn Klopp ein Fünkchen von Balls hat, wird er da nicht Trainer. Wenn er da Trainer wird, dann weiß ich auch nicht, dann. Stimmt nur, dass er hingegangen ist. Dieses Märchen Jürgen Klopp, ey. Naja, whatever. Wir haben wohl noch mal über einen Abstieg
das
reden.
Das wäre das Ende des Villain-Arcs auch, würde ich sagen.
Ja, ja. Wir noch über den Abstieg reden. Also HSV-Kandidat. Union Berlin haben zwei Bremer aus der letzten Saison verpflichtet mit dem Iren, mit dem verrückten Iren, mit dem Bart, dessen Name mir natürlich gerade wieder nicht einfällt, weil ich eine gravierende Namen.
Den Schotten.
Den Schotten meine ich, genau. Oliver Berg, danke, du bist quasi mein Kurzzeitgedächtnis. Und jetzt haben sie Derek Köhn gekauft, weil der irgendwie sich mit Werder nicht einigen konnte. Werder wollte den gern behalten. Ist ja die Frage, ob sich Union so weit verstärkt hat, dass es reicht, besser zu sein als letzte Saison, wo sie gegen den Abstieg gespielt haben. Ansonsten, wen sieht man noch? Und HSV, Köln. Du hast gesagt, Köln wird eine gute Saison spielen, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wen haben wir noch als Abstiegskandidaten?
St. Pauli.
St. Pauli, definitiv.
Ganz wesentliches Thema auch.
Ich glaube auch, dass die Saison runtergehen, ehrlich gesagt.
Tut mir auch fast leid, das sagen zu müssen und so, aber also die Kaderqualität ist nicht sonderlich. Der Trainer ist schon ziemlich gut, aber ob da wirklich so eine Weiterentwicklung stattfindet, dass dieser krasse Ausreißer an Saison, den man letztes Jahr gespielt hat, gerade durch so eine defensive enorme Stabilität, wo man, ich weiß gar nicht, nur 20 Gegentore oder so ein Quatsch hatte, also jetzt ein bisschen mehr, ne? Aber so mit die wenigsten Gegentore irgendwie in der Liga insgesamt, das glaube ich nicht, dass man das irgendwie ein zweites Jahr lang durchziehen kann und dann auch, dass so eine sportliche Weiterentwicklung einfach mit Tempo stattfindet, weil dafür hat man nicht genügend Leute gekauft für meine Begriffe. Und das sehe ich einfach dann relativ negativ. Union Berlin sehe ich eh relativ schlecht, einfach auch, weil die Steffen Baumgart haben, den ich, es tut mir sehr leid, einfach als
Trainer für eine ziemliche
Pumpe halte.
Ich sehe das genauso. Der ist ja auch nach seiner guten Station in der zweiten Liga, war es Paderborn, ja, ne?
Mhm.
Danach
war dann auch nochmal in Köln war, hat er die verkackt. Hat er die einmal erst in die Europa League geführt und danach direkt wieder in die zweite Liga. Ist dann ja auch eine Weile mal, genau, ist unter anderem ja auch mal beim HSV gewesen und hat da auch mal dazwischen irgendwie reingeschissen.
Voll.
Und ja, hat jetzt letztes Jahr es knapp geschafft, einfach Union Berlin vom Abstieg zu bewahren.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der auch das Ende der Saison nicht erleben wird als Trainer.
Würde ich auch schätzen, ja.
Ja. Ja, der ist, glaube ich, bei einem kleinen Zweitligisten ist der, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Wie dem auch sei, also Union, Pauli, HSV, wenn es so bleibt wie jetzt oder man die Transfers verkackt, wovon ich ausgehe, auch Werder, muss man leider sagen.
Heidenheim reden.
Wir reden über Heidenheim, haben wir noch irgendwas vergessen?
Dann fangen wir schon an, wahrscheinlich über sowas zu reden wie Augsburg.
Ja. Yeah. Ist denn der neue Trainer? Würdest du sagen, der kann da was reißen?
Sandro.
Der hat ja bei, wo war der vorher?
Unterhaching.
Genau, da hat er ja die Mannschaft zum Aufstieg geführt und alle haben gesagt, das ist so ein geiler Trainer.
Ja,
okay, aber.
Und dann sind sie direkt wieder einfach sagen und klanglos abgestiegen.
Also ja, als er weg war aber erst.
Ja, sicher. Aber also das sagt ja auch nur was über die Qualität einfach auch gerade der bayerischen Regionalliga aus. Und das, also ist schwer einfach zu prognostizieren. Letztendlich aber ist der Kader halt beim FC Augsburg so, ja, so ein bisschen so ein Mischding. Ich sehe die jetzt nicht in automatischer halt Abstiegsgefahr. Aber wenn wir wirklich darüber reden wollen, okay, wer könnte, wenn es wirklich auch mal ein paar Spiele schlecht läuft, auch zumindest wieder in diese unteren Tabellenregionen mal reinrutschen, würde es mich nicht wundern, wenn das auch mal Augsburg träfe in der Saison. So kann ich das, glaube ich, beschreiben. Und ansonsten ist halt die Frage, innerhalb des Vereins haben die schon angefangen halt zu erzählen, ey, wir wollen als FC Augsburg mittlerweile auch mal für obere Tabellenhälfte mitspielen. Wir wollen uns mal Richtung internationales Geschäft sogar orientieren. Wo ich mir denke, ich weiß gar nicht genau, was das soll. Also ich weiß auch nicht, woher die irgendwie diese großartigen Fantasien hernehmen. Außer, dass sie halt mittlerweile auch einen relativ finanzstarken Investor haben aus den USA und da auch so ein einigermaßen mittelekelhaftes Finanzkonstrukt drumherum läuft. Aber das, also rein der Verein und die ganze Größe drumherum gibt das ja jetzt auch nicht unbedingt her. Und auch in den letzten Jahren wäre es nicht so gewesen, als hätte man gesagt, ach, Top 6, ja, FC Augsburg ist dabei. So, da denkst du dir so, alles klar, also nach ein paar Bier würdest du das vielleicht auch denken. Aber wenn du gerade noch ein bisschen halbwegs ne, funktionsfähiges Gehirn in deinem Kopf hast, dann ist das eigentlich keiner der Gedanken, die dir da durchgeht. Insofern.
Ja, würde ich genauso sehen wie du in diesem Fall, ausnahmsweise.
Ist das mal halt schwierig, weil da ist auch sonst nicht so richtig viel an Spielermaterial, wo du sagen kannst, das ist jetzt schon die Qualität, mit der du wirklich international auch Fußball spielen könntest oder zumindest drum mitspielen könntest. Ja, das würde ja schon reichen.
Köln und Wolfsburg würde man zumindest nach der letzten Saison, also Köln als Aufsteiger und Wolfsburg in der letzten Saison, würde man sagen, die würden da auch mit reinfallen, aber die siehst du ja beide im Mittelfeld oder weiter oben, ne?
Genau, Wolfsburg sehe ich sogar um die internationalen Plätze mitspielend, ja.
Okay. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt Wolfsburger in meiner für den ersten Spieltag.
Ganz unabhängig
von deiner Meinung. Ja, ich zwei, Alter.
Zwei sogar, okay.
Ja, ich glaube, dass die auch in Heidenheim gewinnen werden.
Wollen wir das am Ende verraten, welche Leute wir gerade in der Aufstellung haben?
Nee, ich würde
das einfach bei mir machen, weil.
Ja, kannst du, aber bei mir ist es Serious Business. Ich will halt dieses Jahr gewinnen. Von daher sage ich gar nichts, Alter. Das geht um alles!
Ich lasse mich ja nicht von deiner Meinung beeinflussen. Ich dachte nur, vielleicht würde andere Leute das ja interessieren. Das kann ja sein.
Ja, können wir machen. Ich bin gespannt auf deine Elf, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass du ein sehr guter Fußballexperte, ein großer Fußballexperte bist. Und daher höre ich schon in vielen Dingen auf deine Meinung. Gut. Wollen wir in den ersten Spieltag ganz kurz durchgehen, bevor wir noch über deine Elf reden? Bayern gegen Leipzig, ich tippe 2-2 und du würdest sagen, es wird ein relativ klarer Sieg für die Bayern.
Exakt.
Frankfurt gegen Bremen, ich habe 3-0 für Frankfurt getippt, du hast gesagt 1 oder 2-0.
Wahrscheinlich, ja.
Gut. Leverkusen gegen Hoffenheim, das wird gleich interessant, weil ich habe 2-1 für Leverkusen getippt, aber Hoffenheim hast du ja gesagt, die sind diese Saison stärker.
Ja. Aber ich würde schätzen, alleine weil Hoffenheim wirklich, also nahezu eine komplett neue Elf da drin hat und dementsprechend einen Haufen Spieler, die sich da auch finden müssen, würde es mich nicht wundern, wenn sie das erste Spiel da erst noch verlieren werden.
Gut, Freiburg gegen Augsburg, habe ich knappen Sieg für Freiburg getippt.
Jo.
Union gegen Stuttgart habe ich 1-2 getippt.
Da würde ich mit einem relativ klareren Sieg von VfB Stuttgart rechnen, sogar so ein 3-0 oder so.
Okay, krass. Aber ich meine, die Union hat jetzt Oliver Burke.
Ja, und der VfB Stuttgart hat nach wie vor Nick Woltemade.
Verdammt.
Heidenheim und auch sonst Leute, die nicht scheiße sind.
Ich habe auch mehrere Stuttgarter, glaube ich, in meiner Erstrunden-Elf. Und ich habe Nick Woltemade nicht aufgestellt. Egal. Heidenheim gegen Wolfsburg habe ich auswärtig getippt. Haben wir schon drüber gesprochen? Yep. Ja. Pauli gegen Dortmund habe ich einen knappen Auswärtssieg getippt, wegen Gyrassi, der irgendwie wieder ein, zwei Dinger irgendwie reinmacht, aber wird ein knappes Ding nur.
Gefühl sagt unentschieden.
Wow. Nice. Wirklich.
Weil gerade auch zu Hause St. Pauli und dann auswärts der BVB zum Saisonauftakt irgendwie für so ein gutes altes Dibigo-Dopp-Spiel, wenn man Lothar Matthäus wieder am Start hat, da sehe ich wirklich so ein richtig schickes 0-0 einfach reinscheppern.
Gott. Ja,
oder vielleicht 1-1.
Und alle BVB-Fans so, nein, Déjà-vu vor letzter Saison auswärts.
Ja, ist, ne, also ganz ehrlich, halte ich für nicht unrealistisch.
Ja, okay.
Sag mir mein Bauchgefühl einfach. Dann
am Sonntag Mainz gegen Köln, da habe ich 2-1 getippt, weil ich die Mainzer sehr schätze, auch ohne Burkhardt.
Glaub auch unentschieden.
Mit einem Paul Nebel, mit einem Katschi. Die haben schon.
Paul Fogg nennt man ihn hier so auch ansonsten, weil das natürlich der englische Begriff einfach für Nebel ist, weil der auch halb Ire ist. Okay. Und eine ganze Weile halt diskutiert wurde, ey, spielt er jetzt nicht irische Nationalmannschaft einfach?
Du denkst, Köln
denn er ist Paul Fogg.
Wird eine gute Saison spielen, also tippst du unentschieden?
Ja.
Okay. Und Gladbach gegen den HSV?
Ja. Das 3-0 nehmen wir mit.
Ich kann Gladbach so schlecht einschätzen diese Saison. Von daher, ich kann zwar einen HSV einschätzen, aber...
Ja. Gladbach hat auch ein paar Spieler abgegeben, also gerade sowas wie Ko Itakura zum Beispiel in der Innenverteidigung wird ein bisschen fehlen. Tim Kleindienst kommt, glaube ich, erst im November oder sowas wieder mit ran. Dafür hat man jetzt Haris Tabakovic rangeholt. Also rein vom Spielertypus her jetzt nicht ganz sowas anderes. Den kennt man ja auch aus den letzten Jahren in der zweiten Liga, da hat er extrem hart genetzt. Ob das auch in der Bundesliga funktionieren kann, mal sehen. Alassane Plea ist auch gegangen, der über viele Jahre hinweg ein ganz massiver offensiver Bestandteil auch war von Borussia Mönchengladbach. Also man kann schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht direkt ein Kader ist, der wieder, also wäre unfair zu sagen, die müssen um die Top 6 mitspielen, da sehe ich die auch nicht, aber ich halte die schon für insgesamt gut genug, um am Ende in der oberen Tabellenhälfte wieder zu stehen und das wäre, glaube ich, auch für Borussia Mönchengladbach-Verhältnisse erstmal eine vergleichsweise gute Saison.
Mhm. Das und ist so deshalb gewinnen die klar gegen den HSV, den du als im Abstieg, als klaren Absteiger siehst.
Definitiv, ja.
Okay. Gut. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwas anders seht als wir oder irgendwelche Sachen kommentieren wollt, was eurem Verein angeht oder so, gerne in die Comments. Das war das Stevenio Talks Bundesliga-Vorschau-Special. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Wir reden nicht mehr über die Bundesliga-Mannschaften?
Was?
Nee, über die virtuellen hier, über das
Manager. Ach so, genau, stimmt. Erzähl mal, ich bin auf deine Elf gespannt, erzähl.
Ach so, also, wo soll ich denn anfangen? Soll ich einfach sagen, so, ey,
Fang doch mit dem Torwart an. Fang einfach hinten von hinten
okay, nach vorne. Okay, mein Torhüter für den ersten Spieltag jedenfalls, und ich kann mir auch relativ gut vorstellen, dass der länger dabei ist, ist Noah Atubolu. Seines Zeichens eben von Stammtorhüter vom SC Freiburg, vergleichsweise günstig und auch, würde ich schätzen, vergleichsweise gut. Definitiv auch ein Typ, bei dem man sagen könnte, ey, in ein paar Jahren ist der vielleicht Nationaltorhüter oder zumindest im Kreise der Nationaltorhüter dabei, würde ich schätzen. Insofern da ganz okay. Meine Abwehrreihe. Ich spiele mit einem 3-4-3, also drei Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler, drei Stürmer, ist in diesem Spieltag besetzt aus Robin Koch, seines Zeichens eben Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, spielt gegen den SV Werder, das wird also schmecken wahrscheinlich. Daneben Jonathan Tah, weil Jonathan Tah einfach insane ist beim FC Bayern und auch relativ teuer natürlich. Und daneben Alex Grimaldo, so von Bayern 04 Leverkusen. Oh,
das ist aber eine teure Abwehr, alter Schwede.
Natürlich eine teure Abwehr, aber auch eine sehr, sehr gute Abwehr, würde ich schätzen, weil... Alex Grimaldo ist auch weiterhin für die Standards bei Bayer Leverkusen jetzt unumgänglich. Gerade
hat eine Bombensaison gespielt, hat mit am meisten Punkte gemacht, glaube ich, der hinter Würz, der
brillant. Ist ein brillanter linker Flügelspieler und kann entweder halt einfach wirklich auf der Schiene oder als Linksverteidiger spielen. Hierfür schwierig. Das ist verschluckt, wenig trinken, ein bisschen kompliziert.
Ja.
Gehen wir einfach weiter ins Mittelfeld rein. Das ist dann auch vergleichsweise teuer erstmal besetzt mit Michael Olise. Ja.
Oh, das auch ist ein teuerster Spieler. Also, wo hast du das ganze Geld her, Alter?
Jetzt du, ne? Warte mal ab.
Ja.
Aber ist definitiv ja auch mit Sicherheit einer der Spieler wieder, der in der neuen Saison am meisten punkten werden.
Ja.
Einfach, weil er schon letztes Jahr einer der Fußballer der Saison war und das wird einfach richtig ordentlich knallen. Daneben, insbesondere für den Spieltag, gegebenenfalls eben auch noch ein bisschen darüber hinaus, weil ich ihn super finde, ist Kevin Stöger. Ja, also der Zehner, zentrale Mittelfeldspieler einfach von Borussia Mönchengladbach, der eben am Sonntag zum Spieltagsende auf den HSV treffen wird. Schießt seines Zeichens auch alle möglichen Elber, Freistöße, Ecken und sowas. Ist also ein unfassbar kreativer und sehr, sehr begabter Mittelfeldspieler, der halt nur gegen den HSV spielt. Insofern gerne mitgenommen. Daneben ansonsten Mario Götze. Mario Götze, seines Zeichens der Weltmeistermacher von 2014. Ja, ist er. Und inwiefern er tatsächlich von Beginn an spielen wird, mal sehen. Aber ich würde Stand jetzt tatsächlich so ein bisschen davon ausgehen, dass der am Ende spielt, weil er ist Mario Götze. Hat er in den letzten Jahren häufiger so gemacht. Gerade dann, wenn eben auch so ein bisschen gemanagt wurde, was abgeht. Und Mario Götze könnte gegen Werder Bremen halt massiv viel punkten, weil die echt die Zwischenräume lassen die so dermaßen auf. Da wird er richtig schön Danke sagen. Daneben ansonsten als letzten Mittelfeldspieler, jedenfalls in der Startaufstellung, Lovro Meier. Denn das hier wird die Lovro Meier-Saison, seines Zeichens eben Zehner beim VfL Wolfsburg. Ja, und kroatischer Nationalspieler, hat Ewigkeiten auch gespielt, eben mit und neben Luka Modric unter anderem. Ist ein Spieler, der noch vor 2 Jahren die französische Liga komplett zerbombt hat bei Startrennen und der jetzt hoffentlich auch mal die Chance kriegen wird, eben mit einem etwas interessanteren spielerischen Konzept und sehr, sehr guten auch technisch versierten Mittelfeldspielern einfach um ihn herum beim VfL Wolfsburg mal eine richtig gute Saison zu spielen. Lovro Meier auch standardstark, also der ist schon, den will man bestimmt relativ gerne haben, der ist günstig zu haben, dementsprechend mal eine ganz, ganz dringende Empfehlung dafür an alle, die da draußen zuhören. Lovro Meier wird knallen. Und vorne drin im Sturm dann 3 Leute mit Johnny Burkhardt, weil er ist Johnny Burkhardt, dann Nick Woltemade, weil er ist Nick Woltemade und natürlich Harry Kane, weil kein Bundesliga-virtuelles Managerspiel kommt, glaube ich, ohne Harry Kane aus, weil Harry Kane macht einfach Punkte, denn er ist Harry
Kane. Das ist krass, deine Mannschaft klingt irgendwie viel besser als meine. Ärgert mich.
Wundert mich nicht.
Fuck you. Du hast mich auf jeden Fall für einige Sachen inspiriert. Mal gucken, ob ich nicht doch noch daran rumschraube, weil ich war mir relativ sicher, dass meine Mannschaft ziemlich gut aufgestellt ist. Wenn ich jetzt deine höre, bin ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Du und ihr könnt ihr eben
ich auch. Ich verstehe nicht, wo du das ganze Geld hernimmst, Alter. Du hast Harry Kane, du hast irgendwie eine super teure Abwehr. Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
Ja, keine Ahnung, ey. Ich hab all mein Geld verwertet und meine Spieler klingen alles scheiße gegen deine.
Dann hast du vielleicht die falschen Spieler geholt. Das wäre jetzt so meine Argumentation.
Also mit meiner Abwehr bin ich extrem zufrieden. Ach, keine Ahnung. Ich denke immer drüber nach. Aber also dieser Lovro Meier-Tipp, den werde ich vielleicht auch noch einbauen. Zur Not als Ersatzspieler, der dann reinrutscht, wenn die anderen im Mittelfeld versagen. Weißt du, ich meine?
Mhm, natürlich, das kann auch sein,
ja. 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 Muss ich meine Mannschaft wieder zerreißen. Ich hasse dich. Egal. liebe Community, danke fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was.
Spielt alle mit.
Spielt bitte alle mit bei unserem Managerspiel. Es macht richtig Bock, kann ich euch nur sagen. Und wir hören uns wieder am Freitag, beziehungsweise ihr dann am Samstag oder Sonntag zum Herrenspielzimmer. Und ich werde diese Woche auch noch einen Podcast aufnehmen mit der lieben Kira. Und zwar auch ein Swine Talk Special, da ist wieder Sister Special. Und da gibt's einiges zu besprechen. In diesem Sinne, es wird eine Podcast-Woche. Ich habe ja noch Ferien, von daher hau ich noch mal rein. Und mir macht das immer sehr viel Spaß, auch wenn letzte Woche das Herrenspielzimmer ausgefallen ist, weil es mir wirklich extrem schlecht ging. Aber das ist ja momentan wieder ein bisschen besser in den letzten Tagen. Von daher, ich hab Bock drauf und deshalb mache ich das. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.